Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Aus meinem unveröffentlichten Bestseller Martha und ich, also Großmutter und Marco, also ich, das Kapitel, ihr esst noch ganz was anderes. Meine Oma war eine der besten Köchinnen überhaupt, ganz bestimmt. Einige Speisen jedoch fanden geschmacklich bei uns Kindern wenig Anklang. Egal wie gut sie hergerichtet gewesen sein mögen. Doch aufgrund ihres Gesundheitsgrades, welchen Oma anscheinend aus sicherer Quelle ganz genau zu bestimmen wusste, fanden diese Speisen immer wieder den Weg auf Omas Küchentisch. Und selbst wenn wir Oma steif und fest versicherten, wir hätten nun wirklich probiert, doch auch dadurch sei uns keinerlei Appetit gekommen, fuhr uns der Satz, ihr esst noch ganz was anderes entgegen. Und wenn irgendetwas auf irgendeinem Teller tatsächlich einmal liegen blieb, griff Oma über den Tisch und aß es auf. Warnungen unsererseits, es handele sich um ungenießbaren Speck oder wir hätten dieses Stück Schwarte nun schon mehrere Minuten sehr gewissenhaft durchgekaut, es sei wirklich nichts mehr dran außer Knorpeln, quittierte Oma mit vollem Mund und den Worten, ihr esst doch ganz was anderes. Was sie damals damit meinte, blieb mir jahrelang ein Rätsel, bis mich eine meiner ersten Freundinnen bekochte.
Wenn dieser Sound erklingt, dann wisst ihr ja draußen, es ist wieder Zeit für die populäre, für die super angesagte Partysendung hier auf Spotify, fest und flauschig. Herzlich willkommen, mein Name ist Olli Schulz, auf der anderen Seite des Äquators sitzt er. Hallo Jan.
Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann und ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, allen frohe Ostern. Es ist Ostersonntag in Deutschland und wir feiern heute gemeinsam mit Ihnen das große Eierfest. Ist, glaube ich, unser viertes oder fünftes gemeinsames Ostern jetzt schon?
Ich glaube, das ist schon unser fünftes gemeinsames Osterfest, Jan. Also von den Privaten jetzt mal abgesehen, wo wir zu Hause gefeiert haben im Artemis. Aber das ist jetzt unser beruflich fünftes, glaube ich, ja.
Ja,
herzlich ungefähr. Willkommen auch.
Genau. Dankeschön, herzlich willkommen.
Bist du gut, ist die Leitung stabil?
Die Leitung steht, also ich verstehe es inhaltlich manchmal nicht, was du sagst, aber das liegt an meiner inneren langen Leitung. Ansonsten ist technisch alles okay. Die Stimmung ist heute, um direkt, liebe Zuhörer, Sie mit an Bord zu holen, direkt Sie emotional auf Wellenlänge zu bringen. Die Stimmung ist, naja. Ich habe mir gerade ein Duplo White aufgemacht, um vielleicht ein bisschen den Zucker wirken zu lassen. Ich bin erschöpft, ich hab viel gearbeitet, bin jetzt viel unterwegs gewesen, bin zurzeit auf Platz 7 in den deutschen Singlecharts, das schlaucht natürlich. Das Ganze masturbiert vom Spiegel.
Genau, masturbiert vom Spiegel, da ist man irgendwann auch wirklich ausgelaugt und dünn. Und dann musst du auch noch Promotour, machst du jetzt mal Promotour? Wäre gut, wenn du jetzt wirklich ernsthaft irgendwann so Feuer fangen würdest für die deutsche Musikszene und in diese Rolle schlüpfen würdest und vergessen würdest, wer Jan Böhmermann ist. Und nur dann.
Haben mir viele auch schon gesagt, dass das eventuell passieren kann. Nee, die Idee ist ja, dass wir quasi die kürzeste Star-Karriere aller Zeiten simulieren. Letzte Woche Single veröffentlicht, direkt auf dem Echo-Gesprächsthema Nummer 1 gewesen. Eine Woche später, das war jetzt am Donnerstag, haben wir MTV Unplugged gemacht und nächste Woche redet keine Sau mehr von dir. Das ist halt
Nächste Woche löst du dich auf wegen Differenzen mit deinem Star-Produzenten oder so.
Ja, genau.
Das ist ja noch ein großer Skandal. Oder irgendwas muss noch kommen.
Ich würde mit großen Skandal, Knall die Szene, ja
die Bühne wieder verlassen.
Selbst das ist vorbei. Großer Skandal, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Die Leute sind gar nicht mehr so skandalwürdig. Da hat keiner mehr Bock, drüber zu berichten. Große Skandale kriegen eigentlich nur große Stars hin. Also zum Beispiel, ich weiß noch, jetzt haben wir letzte Woche gar nicht drüber gesprochen, als Westernhagen, ich glaube Anfang der 1000er Jahre, seine langjährige Freundin Romney verlassen hat.
Nee, ist doch gar nicht so lange her. Damit, 3-4 Jahre her.
Oder 3-4 Jahre her. Also kommt auf jeden Fall schon ewig hervor. Das war ein riesiger Skandal. Und das war so ein riesiges Gesprächsthema.
Aber warum
das,
eigentlich?
Das können ja,
so what? Eigentlich müsste man auch denken, also wir reden ja auch über Sachen, die in der Zeitung stehen, aber ein Teil von mir sagt auch immer, so what? Okay, dann hat er jetzt gerade seine Frau verlassen. Okay, dann hat er jetzt gerade irgendwie Drogenprobleme. Okay, dann hat er jetzt gerade ein Formtief. Hat das nicht jeder Mensch in seinem Leben? Also nicht vielleicht Drogenprobleme, weil seine Frau verlassen und ein Formtief, aber ein anderes Handicap oder ein anderes, eine Tiefphase haben wir doch mal alle in unserem Leben, oder?
Naja, eben.
Ja.
Aber diese ganzen Skandale, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese ganzen Thomas Godoys und wie sie alle heißen, dass da auch keiner dieser Boulevardjournalisten richtig Bock hat, drüber zu schreiben, weil die geben einfach nichts her. Ich glaube, die kommen mit dieser Gebrochenheit schon in die Castingshows rein und müssen dann da irgendwie alle Hosen runterlassen, die sie anhaben. Da gibt's am Ende nicht mehr so viel, worüber man dann schreiben kann. Außer man dreht dann so Mark Matlock-mäßig durch mit irgendwelchen Drogengeschichten und irgendwelchen weirden
Storys. Ja, dann musst du auch schon, aber selbst das musst du schon, da musst du schon wirklich mit beiden Armen winken, damit die Presse noch über dich schreibt, weiß ich. Also ich glaube, jeder irgendwie, der mal bei Deutschland sucht den Superstar war und da irgendwie eine kleine Karriere hatte, kommt danach, glaube ich, in so eine Drogenphase oder irgendwas, um das zu verarbeiten oder wird irgendwie geistesgestört. Es gab auch mal einen, der wollte doch irgendwie, ich weiß nicht, wo der war, das war Joachim Deutschland, kennst du den noch? Der hatte mal ein paar Hits gehabt und dann ist er irgendwie mit einer Bombe im Kreuzberg oder wollte er irgendwie, hat gesagt, er hat Sprengstoff dabei, ganz komisch. Also ich glaube, es ist nicht so unnatürlich, irgendwann den Verstand zu verlieren, wenn du in der Öffentlichkeit bist, und das ist auch vielleicht okay, wenn du dich dann wieder zurückziehst. Also,
Wir müssen über ein paar Sachen reden,
aber eine Sache, letzte Woche wollte ich dir ein Gefühl erzählen, das war eigentlich total unspektakulär, jetzt ist mir wieder eingefallen, letzte Woche hatte ich doch danach gesucht, nach diesem Gefühl.
Ja,
es ist gar kein Gefühl, es ist ein Geschmack, und das nervt mich total, das kennst du sicherlich auch. Kennst du das, wenn du eine Zwiebel geschnitten hast auf ein Holzbrett mit einem Messer und danach schneidest du einen Apfel oder belegst dir ein Brot und dann ist da noch dieser Zwiebelgeschmack dran und an diesem ganzen Apfel. Weißt du, was ich meine? Zwiebel. Und das hasse ich so. Damit verdirbst du dir alles. Man muss Messer immer gut abwaschen. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber wenn das ist, ich habe mir ein paar Äpfel gemacht morgens, weil ich jetzt wieder gesund lebe, und dann haben die alle so zwiebelig geschmeckt. Und das schmeckt nicht mal zwiebelig, das schmeckt dann so ganz komisch. Und oh, ich hasse das.
Aber
das passiert mir immer wieder.
Darf dich darauf hinweisen, dass das wahrscheinlich nicht das Messer ist, wenn das ein Edelstahlmesser ist, nimmt das nämlich keinen Geschmack an, sondern es ist wahrscheinlich das Holz, wo der Zwiebelsaft reingelaufen ist. Und dann nimmt der Apfel den Zwiebelsaft im Holzbrett auf. Und das ist ganz schlimm. Ich habe auch einen ähnlichen Geschmack. Ich habe so aus so komischem Bambus-Presszeugs mir so wiederverwendbare Kaffeebecher geholt. Weil ich morgens auf dem Weg zur Arbeit immer einen Kaffee mitnehme.
Ja.
Und den dann gerne nicht aus Einwegbechern trinke, sondern, und auch nicht diese komischen, komplexen Tupperdinger, sondern ich will einfach einen Becher mit einem Deckel. Und das ist so ein Silikon.
Nimmst du einen eigenen Becher mit? Also hast du einen eigenen Becher?
Ja, also, aber lass ich aber auch im Auto, der wird abends dann wieder rausgeholt, und ich habe ja immer ein bisschen zu fahren bis zur Arbeit, das dauert immer so ein Dreiviertelstündchen. Und dann trinke ich dann gerne einen Kaffee auf dem Weg und stehe ab und zu mal im Stau und so, wenn man da der Verkehr in die Stadt rein und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist es ein harter Plastikbecher und obendrauf ist ein Silikondeckel. Und dieser Silikondeckel nimmt den Geschmack des Spülmaschinenwassers an. Also du holst das aus der Spülmaschine raus.
Das kenne ich auch.
Ja, so aber Tupper oder Plastiksachen. Und gerade auch bei Kinderflaschen oder bei Sachen, die Kinder gerne mitnehmen, so Plastikflaschen, die nach 3-4 Mal waschen, ganz komisch nach Spülmaschine schmecken und die du dann irgendwann auch wegschmeißt. Aber dieses Silikon ist wirklich hart, weil der Kaffee komplett anders schmeckt. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, dass der Kaffee morgens immer schon so ein kleines bisschen silikoniger schmeckt als auf der Arbeit zum Beispiel. Auch so ein komischer Geschmack.
Auch ein komischer Geschmack, das ist echt, aber mit dieser Zwiebel, und das passiert dann immer wieder ganz selten, aber wenn, dann ist alles das ganze Essen verdorben, es macht keinen Spaß mehr. Bei Obst ist es, glaube ich, ganz schlimm, weil das auf dem gleichen Holzbrett war, bei Äpfeln oder so.
Ich habe kürzlich in der Küche, das hat mir ein Bekannter erzählt, dass das passiert, ich wollte so einen leckeren Ananas, ich hatte so eine leckere Ananas, die super schön reif war, und wollte so einen fruchtigen Ananas-Joghurt, Quark, Ananas-Quark machen. Und hab dann die Ananas-Stückchen kleingeschnitten und in den Quark gerührt und hab das dann im Kühlschrank stehen lassen. Und es werden wohl, wenn Ananas in Kontakt mit irgendwie Laktose kommt oder mit Milch, werden in der Ananas so Enzyme freigesetzt, die machen, dass die ganze Milch und der Quark, in dem die Ananas war, total bitter wurde. Also alle, extrem bitter hat es geschmeckt, das konntest du nicht mehr essen. Und deswegen sollte man, das ist auch neu, habe ich diese Woche gelernt, sollte man Ananas, wenn man den mit Milch mischt oder Ananas-Quark zum Beispiel macht, sollte man immer Dosen-Ananas nehmen, auch wenn das komisch klingt, weil da passiert das nämlich nicht. Da sind diese Enzyme nicht mehr drin. Also Ananas mit Joghurt
oder Quark. Aber deswegen wird auch oft in Hotels immer Dosen-Ananas genommen, vielleicht für den Quark. Weißt du? Und man denkt dann, warum machen die keine frische Ananas hier?
Ist mir eine Frage dabei. Bei den besten Hotels in ganz Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt, warum man da morgens sitzt bei so einem edlen Superhotel, wo man keine Ahnung, 150 oder 200 Euro pro Nacht bezahlt. Warum man da am Morgen nicht einen vernünftigen Cappuccino bekommt, sondern immer diese komischen Automatenplörre-Dinger, wo man noch diese beiden braunen Kaffeepissflecken im Milchschaum... Ja, ja, aber warum
machen die keinen vernünftigen Kaffee? Ganz einfach, weil die keinen noch... Ich glaube, selbst in großen Hotels ist das Personal so genau suboptimiert, dass man da irgendwie nicht weiter Leute noch einstellen will, die den Milchschaum anrühren und ähnliches. Weil ein guter Cappuccino, da musst du halt dann später die Milch drauf machen. Und ich glaube, das ist einfach viel praktischer, wenn das morgens voll ist in diesem... Aber eigentlich ist es natürlich der beste Kaffee, wenn du dir selber diesen Cappuccino... Also wenn es mit Schaum gemacht wird und so, gar... Ganz klar.
Doch, ich habe eine Senseo-Maschine, die habe ich gekoppelt an eine Nespresso-Maschine und auch der Müll ist mir egal. Ich mache mir so einen schönen Senseo-Nespresso-Mischkaffee und Milchschaum, das muss auch nicht Milchschaum sein, kann auch kalte Dosenmilch sein. Hat eigentlich im Zuge dieses Kaffeebooms der Dosenmilchabsatz in Deutschland, ist der da rückläufig? Weiß man da, haben wir da Zahlen vorliegen?
Keine Ahnung, aber ich kaufe mir immer Dosenmilch, ganz ehrlich, ich finde das nämlich super. Ich finde Dosenmilch gut. Ich kaufe mir immer eine Dosenmilch. So richtig klassisch, weil ich finde, das gehört zum Filterkaffee, finde ich, das mit Dosen finde ich viel besser, als wenn du so normale Milch reinmachst. Und Milchmädchen, kennst du noch Milchmädchen? Das war irgendwie
von... Ja, klar.
Diese Creme, die habe ich früher meiner Mutter immer aus dem Kühlschrank geklaut und habe diese ausgesaugt, die Tube. Das war natürlich wahnsinnig ungesund, aber das war mir damals egal. Live fast, die young, habe ich mir gedacht. Mit 12.
Kennst du übrigens den tollen Karamell-Dosenmilch-Trick, wo wir gerade schon bei Küchentricks sind? Kennst du diese also Dosenmilch in der Dose, also richtig diese klassische Dosenmilch in der Dose?
Machst du zwei Löcher rein, damit es rauskommt und
also. Diese Dosenmilch. Ja. Genau, aber diese Dose Dosenmilch, die nimmst du du kannst damit Karamell herstellen. Du nimmst die Dose Dosenmilch ungeöffnet, also komplett geschlossen, entfernst das Etikett und steckst das komplett bedeckt in einen Topf mit kochendem Wasser. In lauwarmem Wasser und dann wird die Dose erhitzt. Da muss man kochen und zwei, drei Stunden köcheln lassen in dem Wasser, die Dose. Und wenn du das dann aufmachst, ganz wichtig ist, dass man die Dose ab und zu mal umdreht, dass die immer mit Wasser bedeckt sein muss. Und es kann sein durch den Druck da drin, dass die explodiert. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein. Es muss immer Wasser drumherum sein. Und wenn man das dann zwei, drei Stunden kocht, so bei zwei Stunden wird's helleres Karamell, bei drei Stunden wird's dunkleres Karamell, dann hast du eine ganze Dose voll mit Karamell. Ist wirklich wahr. Dosenmilch.
Dann musst du die mit dem Dosenöffner aufmachen wahrscheinlich.
Genau, Dosenöffner aufmachen. Das ist wirklich richtig schön. Ich schick das mal ganz kurz, dann siehst du das mal.
Weißt du was? Ich habe noch eine ganze geschlossene Dose Dosenmilch hier.
Nicht im Ernst?
Doch. Oh, das mache ich mir heute Abend.
Da kannst du schön mit einem Löffel aus Kondensmilch Karamell herstellen, habe ich dir gerade das Rezept geschickt. Einfach eine Dose Dosenmilch in kochendes Wasser tun, bisschen vorsichtig händeln und immer schön mit Wasser bedeckt halten und dann zwei Stunden köcheln lassen. Da hast du eine ganze Dose feinsten Karamells.
Weißt du, was du bist, Jan? Genie. Du bist eine Küchenfee.
Ich bin eine Küchenfee. Ja. Und ich bin in diesem Jahr, übrigens, Spargelsaison eröffnet. Wir haben beide sowieso ein Faible für Kochen, aber ich habe letzte Woche den ersten Spargel gekauft und ich wurde angetriggert.
Ist schon soweit? Ist es nicht jetzt?
Es ist schon soweit. In Köln ist es schon soweit. Ich wurde angetriggert von der Spargelschälmaschine in meinem Supermarkt. Ich kam da rein und denke, oh, da steht sie wieder. Es ist wieder soweit. Es war,
glaube ich, Spargel. Genau, steht einmal im Jahr diese riesige Maschine, wo das dann so durchgejagt wird. Super.
Ja, genau. Und da habe ich mich breitschlagen lassen und schön anderthalb Kilo Spargel gekauft, für mich alleine. Und ich habe sie jetzt raus, die Hollandaise. Ich hab
aus Griechenland?
Aus Griechenland, ja. Griechischer Spargel. Aber ich habe die Augen ganz fest zugemacht und mir gedacht, Griechenland, Deutschland, ist doch alles EU, wir sind doch alles irgendwie eins. Und das schmeckt auch
nicht. Dann hast du herausgefunden, du wolltest noch was erzählen dazu?
Dass ich die Hollandaise, die Hollandaise jetzt. Ich habe wirklich jahrelang mich gequält mit der Hollandaise und jetzt habe ich meinen Herd und den Topf und die Zutaten so fein justiert, dass sie mir wirklich jedes Mal gelingt und auch nicht mehr zerfällt. Wollte ich nur mal eben ganz kurz sagen.
Ich habe da immer Probleme mit. Ich habe es ein paar Mal versucht. Es ist mir auch mal gelungen. Aber das ist wirklich auch eine kleine Kunst, das hinzukriegen. Ich kaufe mir immer diese eingepackte viereckige. Da gibt's zwei, drei Marken. Und die finde ich schon ganz gut. Die eine, ich weiß ja auch die Marke nicht sagen, aber die eine, die kann man immer ganz gut einfach aufwärmen.
Du meinst,
ist eine schwierige Sache. Tomi, glaube ich.
Ja, aber.
Es gibt noch Hertha oder, nee. Keine Ahnung.
Tomi kaufe ich nicht mehr, seit ich weiß, dass es Nestle ist. Nicht drauf geguckt, ist in Wirklichkeit Nestle. Nein. Nestle nicht für mich. Ich versuch's umzugehen.
Kaufst du generell dir keine Nestle-Produkte wegen Genmanipulation und so?
Wenn es geht nicht, finde ich zu bescheuert.
Ich war mal eingeladen vor ein paar Jahren auf ein Betriebsfest von Nestle zu spielen.
Wirklich?
Ja, habe ich nicht gemacht, obwohl ich Geld brauchte. Aber dann habe ich gedacht, das ist dann wieder, dann guckt die ganze Hamburger Politbrock-Szene auf einen. Wo wir gerade bei Kulinar.
Hast du da noch so einen Druck? Kriegst du da einen Druck auf von der Hamburger Politrock-Szene?
Quatsch, krieg ich gar nicht. Für die bin ich total unwichtig. Für dich habe ich von Anfang an Kommerz. Aber was anderes, ein anderes kulinarisches Gefühl, ein Scheißgefühl, was ich wirklich hasse. Du isst ein gutes Stück Fleisch und bist dann aber angeregt im Gespräch und vergisst zu kauen, schluckst zu früh runter und ein zu großes Stück Essen poltert dir langsam die Speiseröhre runter und tut jeder Zentimeter weh. Kennst du das?
Kenn ich, ja. Oh, unangenehm.
Gott, das ist genauso auch eines der ganz großen Scheißgefühle. Also
wie ist ein First World Problem. Spaghetti vergessen zu kauen und ganz runterschlucken und du hast das Gefühl, dass das Ende des Spaghettis schon in deiner Speiseröhre relativ weit unten ist.
Und dann ziehst du es wieder aus dem Mund raus.
Und das andere Ende ist noch in deinem Mund oben drin. Auch sehr, sehr unangenehm.
Das ist ungefähr, damit kann man schon mal eine Magenspiegelung vorgaukeln mit diesem Gefühl. Ja. Weißt du?
Von meinem habe ich schon erzählt. So, das ist, glaube ich, vor 2 Jahren habe ich das mal erzählt, oder? Ja. Entschuldigung. Mit Spaghetti-Magenspiegelung?
Wär besser als mit diesem Gerät, mit dieser Sonde oder wie es das da heißt, was hier einen darunter jagen, das ist mies.
Hast du das bei Bewusstsein gemacht, deine
Magen? Nee, du kriegst so ein Betäubungszeug, aber nicht Vollnarkose, sondern dass du so weggetreten bist, so ein bisschen.
Ach so. Aber nee, ich war wirklich völlig weg.
Ja. Nee, ich weiß gar nicht, was die mit mir gemacht haben. Ich glaube, die haben einfach nur einen Porno laufen lassen auf dem Fernseher oder so, keine Ahnung. Ich war nicht anwesend, richtig. Auf alle Fälle habe ich, genau, kulinarische Sachen, also wenn das ist, wenn dir die Speiseröhre so langsam ein Stück, und das tut so weh, das nervt so. Wo ich gerade dabei bin, ich habe den Vorschlag bekommen, die großen 5 Gerüche, die man nie vergessen wird. Haben wir das schon mal gehabt?
Nee, ne? Das haben wir noch nie gemacht, nee.
Wollen wir heute die großen 5 Gerüche machen, die man nie in seinem Leben vergessen wird? Oder
das,
Gerüche,
das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Ich habe früher Zeitung ausgetragen, mein erster Job. Und da kommst du ja in Gegenden. Wo man, ich sag mal, nicht nur soziale Brennpunkte sieht, sondern sie auch riecht. Und einige dieser Gerüche, die ich nie vergessen werde, habe ich tatsächlich in diesen Gegenden aufgenommen. Die muss ich mir gleich mal notieren und dann, ich glaube, das kann spektakulär werden. Ja, das ist eine gute Idee. Von wem kommt denn der Vorschlag?
Der Vorschlag kommt von Sabine Mark, heißt die Dame.
Hey,
die
hat Sabine.
Die hat ein paar geschickt, ja. Und das ist ein sehr guter Vorschlag, finde ich. Den sollten wir heute mal abarbeiten. Es hat sich ja jemand tatsächlich die Mühe gemacht, alle großen 5 Listen wirklich im Internet zu veröffentlichen, die wir je gemacht haben. Gibt's eine Seite? Vielen Dank dafür. Habe ich selber gestern Abend mal nachgeguckt, habe das mit den Gerüchen auch nicht gefunden, war mir aber nicht so ganz sicher, weil ich glaube, wir haben auch schon mal ein paar Sachen wiederholt. Wird über die Jahre hinweg nicht einfacher, aber eine Sache, Jan, wir beide machen diese Sendung und haben uns Sachen schon so oft doppelt erzählt, wenn es irgendwann so ein Pärchenquiz gibt. Wie gut kennen Sie Ihren Partner? Da würde ich gerne mit dir teilnehmen. Wo dann jeder, der Jan hat dazu für Zeitungen ausgetragen und dann, ja, also da
gucken wir tatsächlich hier. Wissen, die große,
ja, hast du gefunden?
Präsentiert von Böhmer und das ist ja süß. Und es gibt auch jetzt neuerdings, habe ich auch, glaube ich, seit 3 oder 4 Wochen ein Begleitmagazin zu unserer Sendung, wo Leute dann schreiben, wenn wir irgendwelche Serien empfehlen oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Songs, dann nähere Informationen zu den Sachen, die in der Sendung empfohlen werden. Das ist auch nicht von uns, aber das haben irgendwelche Zuhörer wohl gemacht.
Ja. Und da wir beide nicht die Typen sind, die jetzt so, also zu sehr menscheln mit ihren Fans oder Zuhörern, kann man mal sagen, dass wir das schon zu schätzen wissen. Ich glaube, wir haben wirklich ein sehr gutes Publikum, ohne jetzt hier so zu schleimerisch zu werden. Aber selbst wenn wir mal eine Sendung haben, wo ich so denke, da haben wir nicht so toll abgeliefert, raffen die Leute auch, dass wir das inzwischen wissen und sagen dann nicht mehr, ja, das war jetzt aber mal nicht so dolle, sondern die wissen, das war nicht so dolle, wir wissen das und man muss da nicht so groß drüber reden. Weißt du, und so, ich glaube, wir haben, weiß nicht, ob man sich, vielleicht hat man sich aneinander gewöhnt. Auf alle Fälle bin ich immer sehr
in so einer guten Beziehung, in so einer guten, wenn es nicht mehr die Liebe ist, die einen zusammenhält, sondern die Gewöhnung. Die Gewöhnung und die Angst vor dem, was kommt, wenn es vorbei ist. Ich habe jetzt kürzlich, weil wir öfter auch erzählt haben in der Sendung, wie wir das finden, wenn uns Leute ansprechen, das Gefühl gehabt, dass immer mehr Leute das wissen, die mir begegnen oder die mich erkennen auf offener Straße und mich einfach nur so annicken, wie so 2 Busfahrer, die sich begegnen oder wie 2 Motorradfahrer. Es wird gar nicht mehr. Ja. Also ich sehe den Leuten an,
die würden mich gerne heute gehabt
sie,
mit jemandem.
Sie wissen, der hat sie gelacht. Wissen aber ganz,
ja. Und der hat gelacht, genickt, ich habe genickt, wir sind weiter, ich fand's super. Am Wochenende war ich kurz beim großen Rostbratwurst-Wettessen bei mir in der Domäne Dahlem. Das ist hier so ein alter Museumsbauernhof. Und da gab's, da war,
was? Das war,
ja, das Rostbratwurst-Wettessen.
Wo warst du?
Domäne Dahlem, das ist ein alter Bauernhof, der heißt so, das ist gar nicht weit von mir entfernt, da gehe ich öfter mal hin. Und da war das große, und da war ich unter anderem mit meiner Bookerin, beziehungsweise der Assistentin von meinem lieben Booker Philipp Stürer, liebe Grüße, mit der Laura. Und ich habe gedacht, die ist bestimmt so eine Bio-Frau und so. Und dann hat die da wirklich Wurst gegessen. Ich finde das super, wenn man auch einfach nochmal jetzt, ohne das zu groß thematisieren, eine Wurst essen kann. Ohne jetzt auch zu sagen, Fleischesser voran. Ich finde das alles, jeder soll das machen, was er will, nur jeder soll seine Ideologie. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr hören, wenn mir noch einer erzählt, wie gut ihm das getan hat, dass er gestern beim Yoga war. Ich habe da früher auch nicht jedem erzählt, wie gut das war, dass ich beim Fußballtraining war. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ganz ehrlich, mach das doch einfach, aber lass mich in Ruhe. Und das ist toll, dass du makrobiotisch dich ernährst und eine neue Ernährungsform gefunden hast. Dann mach das für dich. Das ist alles richtig, das hat alles seinen Sinn. Und ich finde, man muss das nicht mehr so thematisieren. Auf alle Fälle hat mich da jemand angesprochen am Stand und ich war so ein bisschen schon so, oh, so viele Menschen um mich herum, ich habe auf meine Wurst gewartet. Und dann kam ein Typ und meinte, ja, ich bin in Kabul, bin da irgendwie, war auch bei der Polizei, ich soll dich schön grüßen, und war da irgendwie mit der Bundeswehr, und er meinte, jedes Wochenende, weißt du, ich hab nicht gedient, ich habe wenig Ahnung davon, ich find's auch krass, überhaupt in ein anderes Land zu fahren, zu sagen, wir verteidigen jetzt unser Vaterland, ist aber auch eine ganz andere Geschichte. Auf alle Fälle hat er mich ganz nett angesprochen und meinte, jeden Sonntag hören wir mit den ganzen Jungs da deine Sendung, finden das super, auch mal so alte Songs von Slime und was ihr so quatscht, ich wollte mich einfach nur kurz bedanken, das tut einem wahnsinnig gut, sowas zu hören, und dann kann man auch nichts anderes machen, als sagen, danke, freut mich total, und er ist auch sofort wieder weitergegangen, hat mich nicht genervt, und dann denkt süß. Man auch, ja, war total süß und hat mir das Gefühl gegeben, dass man doch auch einen Sinn hat, warum man ja also auf diese Welt geschissen wurde.
Ja, jetzt fangen wir langsam an, uns selber zu glauben, weißt du? Da muss man aufpassen.
Ja, nein, das tun wir nicht. Das war mal ein Moment, wo ich kurz mal geglaubt habe. Dann war der Typ weg, da habe ich die Wurst gegessen, dann habe ich auch schon wieder gedacht, das ist alles so sinnlos. Ich bin auch so, ich kann auch nichts. Aber das ist auch mal ganz schön, sowas zu hören, ohne dass ich das jetzt hier groß als irgendwas. Sind wir sowieso, wir beide sind Norddeutsche, wir können das nicht so mit, ohne eure Hilfe wären wir gar nichts und so. Das kann ich auch auf der Bühne nicht. Es gibt so Bands, die kommen und nach drei Liedern fängt der Sänger fast an zu singen, ohne euch da draußen, wir sind in eine harte Zeit gegangen mit unserer Band, ihr seid die Geilsten, ohne euch und so. Ich kann das nicht. Du auch nicht.
Ich möchte gerne mit dir über eine Sache reden, die mich diese Woche sehr beschäftigt hat.
Ist eine, sehr, sehr gerne. Aber kannst du eine Sekunde nochmal kauen und ich hole mal kurz die Flasche Wasser vom Küchentisch. Eine Sekunde. Ja, kau mal kurz.
Ja. Ich habe hier, ich esse leckere Chips. Ich habe jetzt, ist nicht so schlimm. Ich esse eine Tüte Chips, weil ich habe mir gedacht, ist scheißegal jetzt mit dem Körper, wenn es auf den Sommer zugeht. Ich bin jetzt beyond Bikini-Figur. Für mich ist das irrelevant. Ich überzeuge durch meine inneren Werte.
Jetzt bin ich wieder Sommer. Da.
Werden auch die Füße nicht wieder sommerfit gemacht. Ist jetzt eigentlich so die Zeit, wo wir uns darüber unterhalten, wie unsere Füße aussehen. Aber diesen Sommer werden die Füße nicht sommerfit gemacht. Die bleiben einfach so. Ganz einfach. Sollen sich Leute einfach abwenden. Weggucken.
Fußnägel wie Chipsletten, wie ich immer so schön sage. Also richtig. Mhm. Aber wieso willst du die Füße nicht mehr machen?
Hast du diese Geschichte mit dem Bombending mitbekommen da bei dem BVB? Ja, Dortmund. Wahrscheinlich schon, ne? Was ich total krass fand, ist, dass die am nächsten Tag wieder spielen mussten. Stell dir mal vor, du fährst in den Bus, dann bist du da irgendwie hochgejagt oder kommen irgendwie drei Rohrbomben auf deinen Bus und dann sagt die UEFA oder dein Arbeitgeber, ja gut, jetzt könnt ihr euch mal ein bisschen hinlegen, zwei, drei Stunden und morgen machen wir dann morgen. Also das ist doch schon hart, oder? Schon hart.
Es ist mega hart, aber trotzdem haben die noch zwei Tore geschossen, zwei, drei verloren, glaube ich, gegen Monaco. Und das ist natürlich mega übel. Und man weiß, also heute ist, was für ein Tag haben wir heute, Jan?
Heute ist Donnerstag.
Gestern oder vorgestern war der Anschlag und man weiß ja, glaube ich, gar nicht, welcher Hintergrund jetzt dahinter steckte, ob das ein verbitterter BVB-Fan war oder ob das ein terroristischer Anschlag war. Auf alle Fälle, wenn du da im Bus sitzt und der detoniert, beziehungsweise da ist irgendwie eine Bombe dran, dann kannst du am nächsten Tag nicht sagen, jetzt spiele ich mal befreit auf. Also das...
Ja, ich hab mir gedacht, das ist ein ganz schön, also anders als diese ganzen Vollidioten, die mit irgendwelchen Autos über Fußwege fahren, was ja bislang so der Style von islamistischen so IS-Terroristen war, ist das eine ganz schön... Also ich meine, so drei Rohrbomben, die genau dann explodieren oder Bomben, die genau dann explodieren, wenn da ein Bus vorbeifährt, da muss ja, entweder hatte einer, weißt du, wie bei Herrhausen mit der Lichtschranke oder da hat einer die Dinger von fern gesteuert, da ist auf jeden Fall ein größerer Aufwand dahinter und das ist schon bemerkenswert und bemerkenswert unheimlich, also das gibt's echt nicht. Naja.
Da kannst du ja alles bei Elektro Konrad inzwischen kaufen wahrscheinlich, den Kram, aber trotzdem.
Sollte man direkt verbieten, sollte man ganz ehrlich, Elektro Konrad sollte man direkt verbieten.
Ja, ich fand's auch hart, dass die am nächsten Tag gleich wieder spielen mussten.
Aber ich fand's auch hart, wie abgestumpft man selber schon ist, dass man denkt, na gut, Anschlag, ja, wie viel ist verletzt? Einer ist verletzt, bisschen Hand wehgetan, Hand gebrochen.
Geht ja noch.
Na gut, ist ja nicht so schlimm, geht ja noch und weiter geht die Luzi. Da ist man dann doch schon einigermaßen abgehärtet und abgestumpft. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, und in diesem Fall habe ich mich das in dieser Woche wirklich gefragt, ist es eigentlich so schlimm, dass man da jetzt so abgestumpft ist? Oder ist es nicht eigentlich auch ein bisschen gut? Weil man dann nicht mehr so geschockt ist und irgendwie die Gesellschaft nicht mehr so überreagiert, sondern das einfach akzeptiert. Es gibt halt Vollidioten, die so einen Scheiß machen und das gehört halt dazu und dann müssen wir eben die Zähne zusammenbeißen, gucken, dass man die fängt und dass man irgendwie aufpasst, dass das nicht passiert. Aber wenn es passiert, dann darf man nicht direkt irgendwie da irgendwie Durchfall bekommen. Weißt du?
Ja, ich habe die Hälfte vom neuen Louis C.K. Programm geguckt auf Netflix. Hast du schon gesehen?
Ja, hab ich schon gesehen. Mhm.
Wie hat's dir gefallen?
Ich fand es erstmal bemerkenswert, dass er im Anzug da rausgelaufen ist und habe auch gedacht, ach guck.
Ja, das ist sein neuer Style, hat er gerade erzählt. Er sah 45 Jahre aus wie ein Arschloch, jetzt hat er aber Bock, Anzüge zu tragen. Aber das Programm hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und dann war das irgendwie mit der ISIS so, also wie wäre es denn eigentlich, wenn man dann auch so, wenn die einen köpfen, man so sagt, ja, dann mach doch einfach, mir scheißegal, Leben ist sowieso nicht so wertvoll. Ob die dann noch weitermachen würden, wenn die so merken, ja, schneid einfach, komm. Ob denen dann das noch überhaupt noch Spaß machen würde. Sehr makaberer Humor, aber wahnsinnig irgendwie, also dieses eine Ding von ihm, wo er so meint, die Menschen nehmen das Leben alle so wichtig. Ich meine, so viele Menschen haben gelebt, sind gestorben, wir werden irgendwann sterben. Und diese Wichtigkeit hier so, wenn man vielleicht diese Wichtigkeit rausnehmen würde, ob die dann auch gar keinen Spaß mehr dran hätten, einen zu entführen und zu beheaden und so. Das war sehr düster, aber auch teilweise sehr, sehr witzig. Die Hälfte habe ich aber noch vor mir vor dem Programm. Ja?
Die Stelle, wo er darüber redet, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Programm war, aber es ist eine der Sachen, wo ich immer wieder dran denken muss. Die Kinder mit Nussallergie, bei denen alles anschwillt und wo es lebensgefährlich
ist. Ja, das ist das alte Programm, HBO-Programm.
Genau. Ja. Wenn die nur eine Erdnuss sehen, wo man dann sagt, ja, vielleicht ist das ja auch
when
so.
When you're touching a nut, is killing you, you're supposed to die, maybe. Ja, genau.
Ja, super. Vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen der Evolution, dass Kinder, die so eine harte Nussallergie haben, einfach auf ein anderes Förderband gehören, so evolutionär gesehen. Und das ist einfach wirklich nicht total gemein.
Selektion, aber ja, wo er meint, when we close our eyes for one year, we are done with nut allergy forever. Ja, das ist wirklich, wirklich mega düster. Das kriegt auch keiner so hin. Und man muss eine Sache sagen, ich bin ja wirklich seit vielen, vielen Jahren Fan von dem, dass der über 10, 12 Jahre, der hat doch bei der Comic-Con 2006 so seinen Durchbruch gehabt mit der Nummer. Mhm. Und davor hat er schon sehr, sehr lange was gemacht. Aber dass der so eine hohe Qualität hält, das macht dem keiner nach. Also ich fand das Programm bis jetzt sehr, sehr gut auf Netflix. Hat mich unheimlich unterhalten. Und der macht ja auch Folgendes. Angeblich, wenn er mit einem Programm durch ist, mit einer Tour, dann löscht er alle Gags und muss nochmal von vorne anfangen. Geht auf die Bühne erstmal mit 2, 3 Gags und arbeitet sich da was Neues heraus. Und das auch immer wieder zu machen, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Und inzwischen kennt ihn natürlich auch fast jeder so auf alle Fälle immer wieder sehr, sehr gut. Ich weiß nicht. Also ich finde das mega gut, dass der die Qualität so hält, vor allem weil er jetzt auch diese Serie hat und so viele andere Sachen macht. Ich bin immer noch, und irgendwann hört man ja auf, ich habe auch glaube ich die 5. Staffel Louis nicht mehr geguckt, weil es mich dann irgendwann kannte ich das Prinzip oder hatte nicht mehr so die Lust da drauf, aber dass der ihn immer noch mal überrascht, das finde ich toll, da bleibt man dann echt Fan.
Ja. Olli, ist mal Zeit für ein kleines Musikstückchen.
Ja, ich habe auch einen mega Song heute dabei.
Ja, was denn?
Darf ich zuerst heute den ersten Songwunsch mir kurz
machen? Sehr gerne, mach doch mal.
Das ist einer der Songs, die ich auch noch lange, lange nicht auf meine Playlist gepackt habe, weil ich ihn nicht teilen wollte mit anderen Leuten. Also einer der Songs, die ich war besessen von dem Lied, ich war besessen von der Platte. Die Band heißt The War on Drugs. Jetzt haben mir mehrere Leute geschrieben, packt doch mal The War on Drugs auf eure Liste. Und dieser Song heißt Red Eyes und es ist der perfekte Autofahrsong. Der Song, du bist frisch verliebt, mit deiner Freundin im Auto, ihr macht Urlaub, die Sonne geht unter, ihr fahrt irgendwo in Highway Lengths und ihr hört diesen Song. Das Leben ist sehr, sehr lebenswert dann und sehr, sehr schön, weil dieser Song ist 5 Minuten, es klingt wie in 80er Jahre, ich kann jetzt so viel drüber reden, also wer diesen Song hört und dann sagt, nee, finde ich richtig scheiße, der hat sowieso keine Ahnung. Das ist so ein Song, den man nicht teilen will, wenn man Angst hat, dass Leute sagen, ja, ich höre lieber Rap. Ja, dann sage ich, ich höre auch mal ganz gerne Rap. Das ist sowieso das Schlimmste gewesen bei diesen Hip-Hopern, auch in den 90ern, dass die eine Zeit lang nur Rap gehört haben. Das fand ich immer dumm an Rappern, obwohl ich selber gerne Hip-Hop höre, dass Rapper meinen, ich höre nur Rap. Das ist einfach ein No-Go. Und irgendwann, wenn die dann älter werden, merken die so, ja, Metallica finde ich auch ganz geil, das ist so krass. Und dann meine ich, ja, aber du hast 55.000 Bands verpasst zwischen Metallica und Rap. So, also zum Beispiel The War on Drugs. Hier ist Red Eyes, jetzt mal anhören, 4 Minuten 55 oder 58. Danach ist die Welt kurzzeitig ein besserer Ort und dann sind wir wieder da heute mit der Sendung Gemischte Gefühle heißt die übrigens. Haben wir das schon gesagt?
Nee. Ja, haben wir nicht. Jetzt heißt sie Gemischte Gefühle. Willkommen bei Fest und Flauschig am Sonntag, Ostersonntag, bei Spotify.
Yeah!
One man, one land, an unconditional love. Jan Böhmermann supports Ethiopia.
Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Das darf man nicht vergessen und das ist, ich habe sehr viele Mails bekommen und sehr viele dankbare Stimmen aus aller Welt, auch Politiker haben sich schon zu Wort gemeldet, die mir gesagt haben, Jan, das finden wir toll, dass du Äthiopien unterstützt. Ich weiß nicht genau, was ich für Äthiopien tue, außer dass ich sage, ich unterstütze Äthiopien, aber was immer Äthiopien hat und wenn es irgendwie Probleme gibt oder sowas, Äthiopien, I support you, ich bin mental immer auf deiner Seite.
Du bringst Äthiopien wieder zurück auf die Karte, Ahnmar, Digga. Du hast Äthiopien wieder auf die Karte gebracht.
Aber es ist schon tatsächlich ein bisschen erschreckend, wie viele Leute denken, dass ich irgendwie Geld investiere in Äthiopien oder Brunnen bohre. Ich sage einfach nur, ich unterstütze Äthiopien und mich umweht der Hauch eines Karl-Heinz Böhm. Einfach nur, weil ich sage, dass ich Äthiopien, ich unterstütze Äthiopien. Und ich bitte auch Sie, meine Damen und Herren, unterstützen Sie Äthiopien. So.
Ja, unterstützen Sie generell irgendwas. Vielleicht wollen Sie auch die Toten Hosen unterstützen, die haben eine neue Platte rausgebracht, die heißt Unter den Wolken.
Und ja. Das ist übrigens ganz schwierig diese Woche. Ich darf da fast gar nichts zu sagen.
Deswegen rede ich auch ganz kurz. Weil der Titel Unter den Wolken, den fand ich genial, vor 8 Jahren, als die Band Sport eine Platte rausgebracht hat, mit dem gleichen Titel, Unter den Wolken. Das ist eine Band aus Hamburg gewesen, der Gitarrist von Kante hat diese Band gehabt. Die hatten immer tolle Titel. Ich glaube, die haben nur 2 Platten, nur 3 gemacht. Die erste Platte hieß, glaube ich, Aufstieg und Fall der Band, der Gruppe Sport. Und die zweite hieß Unter den Wolken. Und auch eine gute Band, die man sich mal anhören kann, fällt mir gerade ein. So Gitarrenrock
gewesen. Ich sag dazu nichts, weil ich festgestellt habe, diese Woche, diese ganze Echo-Geschichte, haben wir die letzte Woche eigentlich schon, waren wir die Sendung vorher aufgezeichnet oder hinterher?
Ich glaube, wir haben sie zur gleichen Zeit.
Ja, aber wir haben den Echo nicht sehen können. Hast du denn ein bisschen was mitbekommen, was beim Echo gelaufen ist und dass Campi sich nochmal aus dem Fenster gelehnt hat?
Ich habe mir den gesamten Echo angeguckt, eigentlich aufgrund auch der Geschichte und weil ich ja gehört habe schon, ich glaube, der Spiegel irgendjemand hatte schon berichtet, bevor der ausgestrahlt wurde, dass Campino sich da geäußert hat gegen dich. Und dann ist er auch zurückgerudert. Du musst dazu gar nichts sagen, ist immer besser, weil du hast alles dazu gesagt, Jan, wirklich. Da jetzt auch nochmal, wir haben auch letzte Woche sehr lange über das Musikbusiness geredet. Cool ist es meiner Meinung nach immer, wenn man sowas natürlich an sich abprallen lässt. Andererseits auch cool, dass ihn das irgendwie ärgert. Weiß, keine Ahnung, vielleicht singt er auch nochmal ein Lied gegen dich. Böhmi go home oder so. Oder versucht irgendwas. Aber das glaube ich wiederum nicht, weil ich glaube, es war ihm selber unangenehm, dann so öffentlich zu zeigen, dass ihn das wahnsinnig ärgert. Und vor allem, ich glaube, was ihn geärgert hat, war der Einspieler, der Eier aus Stahl, ein Spieler vor 2 Jahren zur der Charity-Veranstaltung. Mein Gott, wenigstens mal ein bisschen wieder Leben in dem alten Körper, würde ich sagen, ne? In dem alten Punkrockhaus.
Was mir aufgefallen ist, ich fand es jetzt mal, ohne mich zu der Sache da näher zu äußern, ich fand es bemerkenswert, was für ein Look in der, also so optisch, klamottenmäßig sich für ein Look in der Pop- oder Musikbusiness-Welt so eingegroovt hat. Diese sehr engen, zerschlissenen Hosen, diese Lederarmbänder und diese grundsätzliche eigentlich Gelangweiltheit von allem, was um einen herum passiert, und dieses Gefühl, dass man selber eigentlich wirklich völlig fehl am Platz ist und der Einzige ist, der weiß, dass es total scheiße ist, da zu sitzen. Das Problem ist nur, wenn alle das denken, ist das so ein bisschen so ein verbrauchtes Gefühl. Und das war wirklich, es war extrem cool, das ganze Publikum, und ich glaube, es ist eine sehr schwere Crowd, vor der man, glaube ich, sehr schwer ist aufzutreten, weil alle Leute, keiner hat Bock zu klatschen. Ein bisschen wie beim Comedy-Preis, einen Witz erzählen und alle, die im Publikum sitzen, denken, sie hätten es besser gemacht. Und deswegen hat keiner richtig Bock, mitzumachen oder irgendwie sich zu freuen, dass man da irgendwie unterhalten wird. Sehr, sehr undankbar, da auf der Bühne zu stehen. Aber ich fand es bemerkenswert, dass diese Trennung zwischen Schlager und Pop, die in den letzten Jahren immer noch stattgefunden hat, dass man sich dann doch so ein bisschen geekelt hat von den Schlagerkünstlern, das ist völlig weg gewesen. Also da haben wir wirklich irgendwie die Freiwild-Jungs
mit Andrea Berg
hinterher was getrunken und so.
Waren die da, die Freiwild-Jungs? Keine Ahnung.
Ich glaube, sie waren,
waren jetzt nicht da. Ich finde aber auch, der Echo ist jetzt selektiert. Da sind alle Leute ungefähr, die in einem Boot fahren, in einem Boot sitzen, so. Da sind keine Bands oder Leute, die ich jetzt groß geil finde. Und es ist auch alles, das ist halt wirklich nur mal alles, so wie man früher sagte, Major Mainstream. Und das gibt es, gab es immer, das will man auch, will ich jetzt auch gar nicht heute wieder als schlecht reden, ist nicht meine Angelegenheit, deswegen bin ich auch nicht angetreten, um am Echo zu gewinnen oder irgendwas, sondern weil ich irgendwie was erzählen wollte oder irgendwas raus musste. Ist auch völlig egal. Schlimm war für mich festzustellen, weil ich habe den Echo auch ein paar Jahre jetzt nicht gesehen, dass ich so viele Bands nicht kenne und dass das wirklich alles fürchterlich klingt. So gestört, aber geil zum Beispiel. Oder wer, who the fuck ist diese, wie heißen die, Kerber?
Unaf? Angelique?
Nee, diese
Kerber? Nein.
Nicht Angelique, das ist die Testspielerin. Diese eine, die auch mit Dings in der ganz oft, also die sehr männlich aussieht. Ich glaube, die ist gleichgeschlechtlich. Nein, die hat noch einen anderen Namen. Vielleicht kannst du mal kurz gucken.
Kerstin Ott, meinst du?
Kerstin Ott! Who the fuck ist Kerstin Ott?
Immer lacht. Okay. Habe ich doch letzte Woche von erzählt, dass die immer so ein bisschen so aussieht, als würde sie bei Kötter Security arbeiten und deswegen irgendwie auf die Bühne versehentlich mal raufgelaufen ist. Und dann haben die Leute gedacht, sie ist ein Act und hat sie angefangen zu singen. Ist so meine Erklärung.
Stimmt, von Kerstin Ott. Ja. Also da waren unfassbar viele Künstler, von denen ich noch einfach noch nie was gehört habe. Und die wahrscheinlich aber auch zwei Jahre wieder weg sind. Nee, ich glaube einfach daran, dass ich dann doch einen inneren Radar habe, der sagt, geh da nicht hin, hör dir das nicht an, weg von dem, das ist nicht gut für dich. Keine Ahnung, auf alle Fälle war das schon enorm, dass man dann auf einmal sagen muss, entweder bin ich alt geworden oder ich habe einfach einen tierisch guten Musikgeschmack, weil ich das alles nicht kannte.
Sag mal, hast du eigentlich so am Rande ein bisschen die Karriere der Band Tokyo Hotel verfolgt, die ja nach dem Mega-Hype vor 10 Jahren abgehauen sind nach Los Angeles, es in Amerika sogar einigermaßen respektabel geschafft haben, dann haben sie sich sehr lange zurückgezogen und jetzt sind sie so ein kleines bisschen, schwimmen sie zu weit draußen und haben das Gefühl, sie müssen mal wieder Boden unter die Füße bekommen. Da kommt aber kein Boden, sondern um sie herum ist nur offenes Meer und es ist so ein bisschen alles, was sie anpacken in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, wirkt so ein kleines bisschen so eine Mischung aus Verzweiflung. Es tut mir fast leid.
Wasted. Aber andererseits, meine liebe Freundin Pia aus Hamburg, die war neulich beim Tokio-Konzert in der Gästeliste
hatte
oder so.
Tokio Hotel-Konzert.
Genau. Habe ich gerade doch gesagt, Tokio Hotel, oder? Habe ich was anderes gesagt?
Ja.
Nee, Tokio. Und dann meinte ich so, ja, was willst du denn da? Und sie meinte, ach, ich finde das aber irgendwie auch ganz gut, dass wir so Exoten haben, die dann vielleicht, auch wenn es nicht mehr so hinhaut, ich will mir das mal angucken und so. Und irgendwie sind das ja auch echt Freaks, die beiden Brüder. Die sehen ja auch wirklich aus, als wenn sie diesen Lifestyle jetzt wirklich verinnerlicht haben. Und ich habe
mal mit dem Schlagzeuger,
ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht, hat sie gesagt. Es war gute Unterhaltung. Und der Schlagzeuger, der Gustav, mit dem habe ich mal einen Abend in Magdeburg was getrunken und Armdrücken gemacht. Den fand ich auch sehr sympathisch, glaube ich, damals an dem Abend. Habe ich auch seitdem, glaube ich, nie wieder gesehen. Aber wie ist das, wenn du mit 18, 19 Megastar bist, derbe viel Geld hast, abhaust nach L.A., auch noch so ein kleiner androgyner Typ bist, der vielleicht beidseitig bespielbar
klein,
ist,
keine Ahnung. Der ist ja fast 2 Meter groß, der Typ. Der ist ja riesig.
Ja.
Ja, man denkt, der ist so klein, aber der körperlich ist ja extrem groß. Ich glaube, der ist größer als ich.
Irgendwie, wenn die jetzt einen guten Song schreiben würde, würde man die vielleicht sogar wieder geil finden und würde sagen, ja. Das habe ich ja immer bei Echt gedacht. Ich fand ja Echt eigentlich eine ganz gute Band. Die haben ein paar schöne Songs gehabt.
Auch so ähnlich. Auch ähnlich, die Leute im Hintergrund. Gunnar hieß er, glaube ich, der Klavier spielt. Haben wir öfter schon mal in der Sendung besprochen.
Der eine macht jetzt deine Freunde, diese Kinder-Hip-Hop-Band.
Genau. Der Langhaarige, der Bassist, weiß ich nicht, was der macht. Oder der Gitarrist mit den kurzen Haaren, auch keine Ahnung. Kim Frank macht, glaube ich, Internet oder hat irgendwie auch mal Solo
versucht. Videoclips macht der. Und hat auch mal eine Solo-Platte gemacht, die gar nicht mal so schlecht war, aber leider total gefloppt ist. Da ist ein toller Song drauf. Abspannen heißt der. Wer hat dieses Drehbuch geschrieben? Der konnte auch immer gut singen. Ich finde, das war ein guter Frontmann.
Hat denn das nicht so mit Jan Plewka zusammengeschrieben, das Album, das letzte? War das nicht so?
Kann sogar sein. Auch ein guter Mann, Jan Plewka übrigens.
Ja.
Wenn der Rio Reiser singt, da war ich mal, es gibt diese Abende, Plewka singt Reiser, und wenn der Mensch singt, ich habe viele Väter, und das ist einfach, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das könnte ich mir den ganzen Abend anhören, wenn hier ein Plewka Rio Reiser singt. Ich finde, das ist der legitime Rio Reiser, nicht Nachfolger, aber wie heißt das, wenn man das, keine Ahnung.
Was hast du gesagt zu? Interpret. Rio Reiser, ja. Interpret. Ja, völlig richtig. Olli, du bist diese Woche Teil meines persönlichen Entertainments gewesen. Und zwar habe ich diese Woche einen Film gesehen, in dem du mitmachst, ja. Wo du deine Stimme geliehen hast, einem Schaf.
Sing!
Ja, und das ist, muss ich wirklich sagen, das war wirklich extrem, extrem gut. Also wirklich auch so, ja, ne? dass ich nicht die ganze Zeit gedacht habe, dass du das bist. Was ja, also, ne, also wir reden ja viel miteinander. Du sprichst ein Schaf, der beste Freund von dem Koala-Bär, der Hauptdarsteller von Sing. Und das ist tatsächlich, weißt du, wer das im amerikanischen Original gesprochen hat, das Schaf?
Ja, John C. Reilly.
Echt?
Ja, und das war auch der Grund, warum ich das gemacht habe, weil John C. Reilly ist ja ein fantastischer Nebendarsteller, kann man sagen. Der hat in den vielen Paul Thomas Anderson Filmen und so gespielt und wenn der da mitmacht, dann kann das ja schon mal keine schlechte Entscheidung sein. Und ich muss sagen, als ich den Film bei der Premiere gesehen habe, am Ende war ich richtig gerührt. Echt jetzt, ich war richtig... von dem Film, ich fand den irgendwie schön. Und ja, das ist natürlich auch alles,
es klingt einfach alles nicht so doll,
Castingshow und so, Sachen, die man alle nicht so gut findet, aber in dem Film wirkt das alles total stimmig und der ist total schön und ich finde da ganz viele rührende Szenen drin, keine Ahnung. Und nicht, glaube ich, weil ich mitgesprochen habe, sondern weil ich den Film wirklich rührend fand. Also bei Bibi und Tina 2, wo ich auch mitspiele, sogar als körperlich, also so zu sehen bin, habe ich nicht geweint, ob ich den auch ganz gut fand, aber bei dem Film, ja, weil ich ein bisschen stolz
auf mich gemacht habe. Deswegen wollte ich da auch drüber sprechen. Ich war wirklich tatsächlich ein bisschen stolz. Ich gedacht, guck mal, der Olli, diese Rolle, das ist der Olli, der da mitspricht. Das ist wirklich ein toller Film. Habe ich sehr gerne geguckt, auch ein toller Film für die ganze Familie. Und ich komme deswegen da drauf, weil mir aufgefallen ist, die Songs, die diese Figuren singen, sind ja die amerikanischen Originalstimmen. Und die kleine Maus wird im amerikanischen Original gesprochen von Seth MacFarlane, der alle oder fast alle Stimmen bei Family Guy spricht.
Gar nicht.
Und das ist mir deswegen aufgefallen, weil Seth MacFarlane eine fantastische Singstimme hat und der einzige, finde ich, legitime Interpret von Sinatra-Songs ist. Der ist wirklich so unfassbar gut.
Ja.
Der ist so unfassbar gut. Und zwar nicht so Michael Bublé gut oder so eine Neuinterpretation, dass man immer so ein bisschen denkt, das ist so für Muttis, die irgendwie in der Küche stehen und für die der echte Sinatra ein bisschen zu hart ist, deswegen wird's weich gespült oder so ein billiger Rip-Off oder sowas, sondern der hat tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das geht, der klingt wirklich nicht nur wie Sinatra, sondern er klingt auch cool wie Sinatra, dass man die ganze Zeit denkt, es hat etwas anderes, ein bisschen was anderes, aber es ist nicht uncool, es ist keine Imitation oder sowas, sondern der singt wirklich so. Und da habe ich, als ich das rausgefunden habe, dass er wirklich singt, mal geguckt, ich glaube, der hat sogar schon mal eine Grammy-Nominierung bekommen, weil der solche Platten, so Big-Band-Geschichten macht nebenbei als Nebenprojekt, ist Seth MacFarlane ein einigermaßen respektabler Interpret oder Sänger von so Big-Band-Songs. In Amerika. Neben seiner ganzen Comic- und Family Guy.
Ich habe mal gesehen irgendwo, dass er das singt, aber dass er das jetzt so richtig regelmäßig macht, das wusste ich nicht. Ich habe mal irgendwo einen Auftritt gesehen, wo er was gesungen hat von Sinatra. Ja, das ist auch ein sehr talentierter Mann.
Entschuldigung.
Nee. Ich glaube, Klaas hat ihn in Deutsch gesprochen, oder?
Die kleine Maus? Genau, Klaas hat den, übrigens auch, habe ich mich auch gedacht, ob das jetzt Klaas war oder Seth MacFarlane, weil Klaas nämlich auch, muss man sagen, schon ordentlich, wenn er will, Sinatra-mäßig klingen kann. Also da hat er schon großes Talent für.
Ja, Klaas hat sehr, sehr viel Talent. So gesanglich kann er einiges, außer Elvis, glaube ich, so. Oder irgendwas kann er sehr gut auch noch imitieren. Ja, und dann hast du den mit deiner Entourage gesehen. Im Kino oder auf Video?
War bei iTunes. Ich hab's mir bei
Video,
iTunes
mal geil. Oder auf Video. Guck mal, dann merkt man alte Welt auf Video. Das sagt doch keiner mehr, oder?
Das war echt ganz schön und das war wirklich und ich habe dann tatsächlich stand zur Auswahl Bibi und Tina 2, wo du auch im Trailer mit drin bist oder Sing und da habe ich in der dann schon war ich dann schon ein bisschen stolz, dass ich gedacht habe, verdammt nochmal, nicht schlecht.
Bei Bibi und Tina 2, wo ich mitgespielt habe, fand ich total toll und ich bin ja der Böse in dem Film und dann werde ich gefangen. Und dann habe ich gedacht, dann müsste der Film eigentlich zu Ende sein. Das ist das Happy End, wenn der Böse gefangen wird und dann geht's aber noch eine halbe Stunde weiter. Das ist krass. Wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde. Weil das weiß ich auch nicht, weil die den noch strecken wollten auf 2,5 Stunden, damit die Leute im Kino, der ist sehr lang, finde ich. Und trotzdem auch eine super, super Spaß gemacht, diesen Film zu drehen, weil der Bock mich ja hat total improvisieren lassen. Und das ist das Schönste, wenn man sich nicht zu sehr an den Text halten muss, weil ich weiß, dass ich das zwar kann, aber dann wird es nicht so gut, weil dann bin ich konzentriert auf Sachen. Und deswegen war das eine tolle Arbeit mit dem auch, genau. Ja, und man muss sagen, die Synchronregisseurin, die hat eine mega Arbeit geleistet. Am Anfang habe ich gedacht, ich werf das Handtuch und krieg das nicht hin. Und weil du musst ja auch, wenn du so einen Film hast, eine Stimmlage halten oder einen Charakter. Das ist ja das Schwierige. Weil mal kurz witzig reden, so, ey, hallo, und dann wieder anders. Das ist ja einfach. Das haben ja viele Leute drauf. Aber man muss ja versuchen, irgendwie diese Stimme so zu halten. Und da hat die mich ein bisschen geschliffen. So, es hat aber Spaß gemacht, ja.
Ja,
was, schön, dass du den gesehen hast.
Ja. Aber was mir wieder aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass die Stimmen ganz toll waren, aber die Übersetzung und das Dialogbuch so ein kleines bisschen, naja, also mit so amerikanisierten Begriffen und dann wird immer Sir gesagt und so gestellte Formulierungen. Es ist wirklich, da muss man noch ein bisschen besser werden, oder?
Ich glaube, man war vielleicht sogar schon mal besser. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Sprachveränderung. Ich kenne sehr viele gut synchronisierte Filme und sehe auch gerne synchronisierte Filme, weil wir nun mal eine gute Synchronisationskultur haben in Deutschland. Besser als in vielen anderen Ländern. Und ist auch wahnsinnig gut, wie dieser Rainer Brandt, der halt diese ganzen Bud Spencer, Terence Hill Filme oder auch, ich glaube sogar Louis de Funès und auch, das wüsste Bastian Pastewka jetzt wieder alles, der weiß sowas immer alles. Und auch diese
die zwei,
ja, den habe ich neulich, der ist gerade sehr beschäftigt, der dreht gerade die neue Pastewka Staffel, aber ich glaube, den kriegen wir nochmal. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich glaube, er hört ab und zu unsere Sendung. Ja, und der hat auch, als ich das Quiz mit Marco Göllner gemacht habe, gesagt, ach, da wäre ich gern dabei gewesen, das ist meine Welt. Stimmen. Und hat dann auch noch ein paar Side-Infos mir geliefert. Ja, kriegen wir nochmal hin, das große Synchronisationsquiz. Jedenfalls kommt eine neue Staffel Pastewka bei Amazon Prime raus, glaube ich.
Da freue ich mich. Ja, das habe ich auch gelesen. Du sag mal, wollen wir nicht heute noch unseren, neben den großen fünf, unseren Narzissmus-Test machen mit der Sue? Haben wir das nicht angekündigt vor 2 Wochen?
Den haben wir schon länger angekündigt. Eine Sache, die ich dir auch noch sagen möchte, offiziell in der Sendung, ich habe mehrere Anfragen von Altenheimen bekommen, auch aus Köln. Und ich dachte mir, vielleicht schaffen wir das ja, wenn wir unsere nächste Schulz- und Böhmermann-Sendung aufnehmen, einen Tag vorher eine Stippvisite im Altenheim zu machen mit einem Aufnahmegerät und da eine Sendung zu machen.
Gute Idee.
Ja, wirklich eine gute Idee, oder?
Ich habe Angst vor alten Leuten.
Ja, du hast Angst davor, weil du dann den Geschmack der Sterblichkeit auf der Zunge hast. Aber die haben den noch viel mehr auf der Zunge und sind meistens noch ganz locker drauf. Und ich glaube, dass das gut werden könnte. Ich glaube, das machen wir. Und den Narzissmus-Test machen wir auch. Den machen wir aber vielleicht doch noch, wenn wir Leerlauf haben. Ich habe auch noch einiges zu erzählen und wir wollen die 5 großen Gerüche noch machen. Und apropos Gerüche, ich würde mal ganz gerne kurz gleich nochmal aus WC. Hast du nicht noch einen Song anschauen?
Ja, ich würde mir von der Band Sport den Song Unter den Wolken wünschen. Der ist zwar 7 Minuten 45 lang, aber das lohnt sich sehr. Ganz toller Song, höre ich seit 2008, seit das Album draußen ist. Und ich weiß nicht, ob du die kennst, die Band, Olli, aber dieser Song Sport, Unter den Wolken von Sport, der kommt mit auf die Fidi und Bumsi Playlist drauf. Ja? Von mir. Ich kenne mich mit Musik sehr gut aus.
Alles klar, dann sind wir gleich wieder da.
Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären.
Etwas sehr Merkwürdiges?
Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser.
Nein.
Doch. Oh. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind.
Nein.
Doch.
Oh.
Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen.
Ich?
Sie.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja, und wir sind heute hier, weil Sonntag ist, beziehungsweise Montag.
Hey. Und ihr, es ist Sonntag. Ja, Sonntag. Ostersonntag ist heute, Ostersonntag 2017. Morgen ist Ostermontag. Viele Menschen haben frei. Es wird nicht gependelt wie sonst, dass man am Montag auf dem Weg zur Arbeit unseren Podcast hören kann, sondern vielleicht hört ihr das jetzt am Montagmorgen im Bett oder abends am Sonntag, nachdem ein Ostersonntag, ein stressiger wahrscheinlich vorbeigegangen ist an euch. Die Kinder haben genervt. Die Geschäfte waren zu, es war scheiße und anstrengend heute. Und jetzt liegt er abends im Bett und schlaft zu unseren Stimmen ein.
Ja, wenn man dazu schlafen kann. Ne?
Das ist ja, wenn man nicht zu erregt ist dafür, wenn man nicht
dadurch. Ich schlafe immer gut ein zu alten 3 Fragezeichen-Folgen, die ich alle schon kenne. Weil da hört man noch zu und dann pennt man aber trotzdem irgendwie ganz schnell weg, weil das einem so vertraut ist. Das ist wirklich das Beste. Ja. Oder Offenbarung 23, das war so eine Serie über den Hacker Tron. Es gab doch diesen Hacker, der irgendwann gestorben ist in Berlin. Kannst du dich daran noch erinnern? Der ist, glaube ich, am Baum hing der dann tot irgendwo in Berlin. Der hatte auch Möglichkeiten, mit seinem kleinen C64er damals schon Brennstäbe irgendwie hoch und runter zu fahren an irgendwelchen AKWs. Tatsächlich. Der war wohl echt sehr weit seiner Zeit voraus. Ich kenne mich da. Wenn man so eine Themen, aber dann melden sich sofort die Verschwörungstheoretiker, die sagen, das war Mord, dann sagen andere, der war auf Drogen, war depressiv, man weiß es nicht so genau. Es ist ein sehr großes Mysterium, was nie richtig aufgeklärt wurde. Und das sind immer Sachen, die mich wahnsinnig machen, auch wenn Sachen nicht aufgeklärt werden. Eine Sache, Jan, ganz kurz, dich nicht?
Nee, ich finde Sachen, die nicht. Nein, aber Sachen, die nicht aufgeklärt sind, das ist doch, ist das nicht quasi das Leitmotiv von allem, was da überhaupt draußen los ist, dass es eben in letzter Konsequenz keine Antwort gibt. Also es gibt eben keine letztgültige Antwort und die meisten Sachen sind nicht aufgeklärt. Selbst die, von denen wir denken, dass sie aufgeklärt sind, die sind ja nur aufgeklärt im Rahmen unserer Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also das ist ja, gibt's ja, das ist alles noch viel, vielschichtiger, ja, und tiefer und.
Aber diese Sache ganz kurz mit 9/11, mit dem Pentagon, das, dieses Flugzeug nirgendwo zu sehen.
Aber jetzt hör doch nicht mehr, bitte mit dem Scheiß.
Das aber, Leon, aber das wirklich, das mit diesem Flugzeug am Pentagon, das
ja,
nervt mich.
Ganz ehrlich.
Und zeig mir ein Stück von dem Flugzeug.
Ja, das.
Hol mir das bei eBay. Hol mir das.
Nee, habe ich früher schon bei der Late Line immer gesagt, ich rede nicht mit Verschwörungstheoretikern. Das ist ja alles schön
ich
und
bin
gut.
Kein Ich glaube,
ich will auch keine Ahnung. Verschwörungstheorien anfangen. Fang an, Beweise zu sammeln. Es gibt wissenschaftliche Methoden, wie man Sachen, die man glaubt zu wissen, auch belegen kann. Und wenn man das kann, und zwar haltbar kann und die Mehrzahl der Menschen das für plausibel hält, was man da aufgemacht hat an einem Fall, dann hat man das Recht, seine Verschwörungstheorie dann vielleicht auch zur Wahrheit werden zu lassen. Aber bis dahin haltet bitte die Fresse und kümmert euch um euren Scheiß erstmal, bevor ihr das nicht verifizieren könnt. Finde ich, will ich nicht nichts hören. Und Menschen neigen ja zu Verschwörungstheorien. Also, weißt du, viele Leute, wenn man nicht mehr religiös ist,
aber wenn man gar nicht daran glaubt,
aber
es gibt doch auch Verschwörungen. Also Verschwörungen im Sinne von generell, also man verschwört
ganz
sich
ehrlich,
gegen
also
irgendwas.
Ganz ehrlich, zum Beispiel alleine, es gibt so Verschwörungen, dass die Frauen sich gegen die Männer verschwören, dass die Männer sich gegen die Frauen verschwören. Das sind natürlich keine Verschwörungen, aber es sind natürlich Dinge, die mit zwischenmenschlichen Selbstverständlichkeiten oder Gewohnheiten zu tun haben, die mit Menschlichem zu tun haben. Das sind einfach Dinge, keine Ahnung, wenn du schwul bist, hast du eine größere Wahrscheinlichkeit, auch viele Schwule kennenzulernen. Und natürlich, wenn man, keine Ahnung, das weißt du spätestens, wenn du dich irgendwie settelst mit Familie oder sowas, dann hat man einen besseren Überblick zum Beispiel über den Immobilienmarkt in seinem Viertel. Als jemand, der in eine fremde Stadt kommt, hast du keine Ahnung, wo was frei ist. Wohnst du mal irgendwie 4 Jahre irgendwo, dann weißt du sofort, sobald da der Leichenwagen die Oma rausträgt, dass da in 2 Wochen der Makler kommt und das Ding verkauft wird. Und so hast du einen gewissen Vorteil, wenn du in einem Viertel wohnst, beziehungsweise kannst dann da Wohnungen an deine Freunde organisieren und letztlich ist es mit allen sozialen Gruppen so und daraus werden dann irgendwie Verschwörungstheorien gezaubert, dass dann irgendwie die Rothschilds oder die Juden dahinter stecken oder irgendwie die Amerikaner. Das ist alles, alles totaler Bullshit. Ja. Es ist wirklich totaler Bullshit. Und das kommt daher, weil Menschen glauben nicht, dass Dinge einfach so passieren können. Ohne Grund. Menschen wollen für alles einen Grund haben. Die wollen einen Grund, wollen die letzten 2000 Jahre. Wer hat die Welt gebaut? Niemand hat die Welt gebaut. Halt es aus, dass es einfach die Natur ist, die auch dich gebaut hat. Und auch wenn du dich für wahnsinnig komplex hältst, so komplex im Vergleich zum Universum bist du nun auch wieder nicht. Und Menschen wollen eine Erklärung haben. Es gibt aber für nichts eine Erklärung. Also für vieles, aber für die großen Sachen eben nicht.
Ich habe gestern noch den Podcast mit Harald Lesch, der hat einen Videopodcast auch, den man sich angucken kann. Frag den Lesch und da wurde er gefragt, welchen Einfluss hat der Mond auf unser Leben? Und dann meinte er, gar keinen. Es ist einfach ein Zyklus, Ebbe, und es gibt keine Beweise dafür. Es gibt Untersuchungen, dass diese Schlafstörungen Quatsch sind. Und dann meint er, was soll dieser Mond denn ausrichten? Das ist ein Felsen, Mann. Das ist ein Felsen, der war schon da, als ihr noch nicht da wart und will auch immer da bleiben. Und es ist ein Zyklus. Und dieses ganze Ding, das passiert nun mal immer wieder. Und es gibt nicht einen Beweis für Schlafstörungen oder dass man eine Operation nach Mond oder das ist alles Blödsinn. Er meint, es gibt, wenn es einen Beweis gäbe, ich würde ihn jetzt hier liefern.
Ja, aber ganz kurz mal eben. Also es gibt ja einen Beweis dafür, dass die Anziehungskraft des Mondes dafür sorgt, dass es auf der Erde Ebbe und Flut gibt. Das ist ja schon bewiesen, dass der Mond einen Einfluss auf die Erde hat.
Das hat andere Gründe. Na, klar, das ist wahr. Das ist aber Magnetfelder oder das ist alles andere. Das ist alles immer schon so gewesen. Und guck's dir mal selber an. Ich habe es gestern Abend mit einem Auge noch geguckt vom Schlafen.
Und dass die Frauen einmal im Monat ihre Tage haben, ist auch kein Zufall.
Doch der Mond da jetzt einmal, für sorgt, das will ich jetzt. Ja. Das ist jetzt auch kryptisch.
Aber natürlich sorgt der Mond dafür.
Aber jetzt machen wir Folgendes.
Der Mond sorgt dafür, dass da nämlich bei der Frau das Blut aus der Vagina rauskommt. Immer wenn der Mond kommt, dann kommt dann...
Frag Dr. Bömi.
Das ist, ganz kurz, müsste man mal überlegen, ob das... Ist das...
Was?
Das ist eine gute... Das müsste dann doch eigentlich so sein, dass alle Frauen zur gleichen Zeit ihre Tage bekommen. aber auf der Erde unterschiedlich. Also quasi so eine Art, die Frau den Zyklus der Frau nimmt, um Zeitzonen festzulegen, weil der Mond ist ja immer wann anderswo irgendwo.
Aber wenn das zusammenhängt, wenn die Menstruation zusammenhängt mit dem Mond, dann ist das doch Mondblut. Und Nena trinkt zum Beispiel immer Mondwasser. Und Mondblut ist ja noch viel stärker als Mondwasser,
oder? Ich habe witzigerweise auch gerade beim Thema, nur die beiden Themen Mond und Menstruation, habe ich komischerweise auch an Nena gedacht. Ich weiß gar nicht, warum.
Weil alle Buchstaben in Menstruation und Mond von, keine Ahnung. So, Anziehungskraft. Eine andere Sache, die eine große Anziehungskraft auf unsere Hörer hat, ist unsere Rubrik Die großen Fünf.
Disqualifiziert bei allen weiblichen Zuhörern, die wir noch haben.
Definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen fünf Gerüche generell. Unserer Kindheit könnte man machen, aber ich sage einfach mal generell die großen fünf Gerüche, die man nie vergessen wird.
Ja.
Und ich fange mal an mit Platz fünf.
Platz fünf.
Mhm. Platz fünf. Bei meinen Urgroßeltern gab es fast jeden Sonntag Fischsuppe, und zwar Kochfisch. Es war entweder Fischsuppe oder Kochfisch in so einem riesigen Ding, also so einem riesigen Kessel gekocht. Und der wurde da so 3-4 Stunden durchgekocht, dieser Fisch. Und die ganze Wohnung hat nach diesem Fisch gerochen. Und das war so richtig fischig. Und ich weiß noch genau, ich war so 9 oder 10 und dieser Fischgeruch hing seit 3 Stunden träge in der Wohnung herum. Und ich habe mich einfach übergeben. Wirklich, ich habe mich einfach komplett übergeben. Und danach bin ich in meine erste WG 10 Jahre später gezogen. Und da gab es dann auch Fischsuppe. Dann hat Tine, meine damalige Mitbewohnerin, Fischsuppe gemacht. Und der Geruch von so alter Fischsuppe oder generell, das werde ich nie vergessen. Wenn Fischsuppe irgendwo gekocht wird, ich bin auf alle Fälle auf Abstand. Ein wahnsinnig ekliger Geruch, meiner Meinung nach. Also vielleicht, das ist mein eigenes Empfinden, aber Fisch, Kochfisch, boah. Bei Platz 5.
Bei mir auf Platz 5 der Gerüche, die ich nie vergessen werde, auch ein Geruch aus meiner Kindheit. Komischerweise sind das fast alles Gerüche, die ich schon vor 15 oder 20 Jahren in meinem Körper aufgenommen habe, an die ich mich auch genau erinnern kann, die ich auch ganz genau beschreiben kann. Auf Platz 5 sind Mülltonnen in Spanien und Portugal. Und zwar an so einem richtig schönen, knackig, warmen Algarve-Sommertag. Und das waren die Zeiten, gerade in Südeuropa, Südwesteuropa, vor der Mülltrennung, der europäischen Mülltrennung und auch der deutschen Mülltrennung, wo man einfach alles in eine Tonne reingehauen hat. Und dieser in der Sonne schmorende Müll, der dann teilweise, weil irgendwelche Streiks waren oder sowas, auch mal nicht abgeholt wurde. Und immer wenn man durch die kleinen Seitenstraßen gelaufen ist, von Faro oder Portimao oder Porto oder auch wo war ich denn noch in Spanien, Salamanca oder sowas.
Aber alleine Mülltonnen in Spanien, auch wenn es leicht fremd klingt, also Mülltonnen in Spanien durch die Hitze bedingt, der Geruch ist wirklich, das ist Müll, konzentrierter
Man weiß auch, wie es riecht, ne? Konzentrierter Müllgeruch. Voll. Und es durch die Hitze wird in diesen schwarzen Tonnen auch der Müll so eine Art, es wird gedünstet quasi fast und es setzt sich so ein Müllsaft unten ab. Und immer wenn die Tonnen ausgeleert werden, dann tropft aus den Mülleimern auch immer noch so ein bisschen was raus, weißt du, was auch nie rausgeht. Und dieser Geruch, Müllsaft, das werde ich niemals vergessen, auf Platz 5. Der Müllsaft und die Mülltonnen in Spanien im Sommer.
Müllsaft, auch ein sehr schönes Wort, Müllsaft. Auf Platz 4 bei mir, hat mit mir selber zu tun. Ich war damals noch in der Pubertät. Mit 17 durfte ich das erste Mal allein in Urlaub, und zwar nach Lorette de Mar. Vielleicht war ich auch 16. Zusammen mit Oliver Turner, damals ein Freund von mir gewesen. Schöne Grüße.
Bruder von Tina Turner.
Bruder von Tina Turner, mit der gleichen Stimme gesegnet. Und Olli Turner und ich sind zusammen 1,5 Tage mit dem Bus nach Lorette de Mar gefahren und ich hatte ein paar Turnschuhe mit. Und damals, ich glaube in der Pubertät, da bist du einfach am Schwitzen. Und ich habe damals keine Socken gehabt in diesen Schuhen. Und ich weiß genau, ich habe diesen Schuh jeden Tag getragen. Und dieser Schuh war getränkt mit meinem Schweiß. Und es hat gestunken. Und ich bin... Ganz ehrlich, ich kenne Typen, ich spiele in einer Band, wir fahren mit dem Nightliner und da gibt's Leute, die haben teuflische Füße. Meine Füße sind inzwischen okay, weil ich, also es geht wirklich alles, aber damals, dieser Fußgeruch. Und dann habe ich, weil das so eng war und so schwitzig war, die Schuhe ausgezogen und ich weiß, wie wirklich um mich herum in diesem vollgepackten Bus allen schlecht wurde, inklusive mir. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte den Schuh wieder anziehen, aber der Geruch war schon, der stand schon in diesem Bus. Und das war ja, also... Ich habe überlegt, die Füße abzuhacken. Es war so schlimm. Es war
Hätte
wirklich,
das was gebracht? Angenommen, du hast Schweißfüße. Bringt das dann was, wenn das so schlimm stinkt, dass du denkst, ich hack mir die Füße ab? Würde das was bringen oder würden die einfach nicht einfach, die würden noch weiter stinken? Der Gestank kommt doch nicht, weil die Füße an dir dran sind.
Du kannst sie aus dem Fenster schmeißen. Aber wirklich, generell, aber dieser Fußgeruch hat bis jetzt, also ich habe viele Füße gerochen, bedingt durch meine Band und so, also dass habe ich schon oft darüber geredet, Fußfetisch, das können die schönsten Füße der Welt sein. Da sage ich mal, das ist ein schöner Fuß, den du hast, ich nehme ihn trotzdem nicht im Mund. Fußmassage ist schon wieder was anderes, aber erotische Fußgeschichten,
nein.
Sorry, not my thing. Also meine Füße 1989 im Bus nach Lorette mal, also zurück nach Hamburg, damit hätten wir jeden Krieg gewonnen. Damit hätten wir den Zweiten Weltkrieg 44 nochmal umgerissen.
Wirklich. Die Ardennen, die Panzeroffensive versagt, die Generäle sind ratlos, der Führer tobt, die Geheimwaffe Olli Schulz wird eingesetzt, auf einer Lafette von Pferden gezogen, durch den verschneiten Wald, Richtung Luxemburg und Ostbelgien, und die alliierten Soldaten, sie riechen ihn schon, bevor sie ihn sehen, Olli Schulz, der Schulzfuß kommt, die Soldaten fliehen zurück nach Dünkirchen, zurück auf die Landungsbude.
Wir können zurückkommen aus Stalingrad. Da kommt gleich ein Bus aus Lorette Mar und einer steigt aus.
Keitel,
einer hält mal kurz den Fuß raus.
Wir brauchen auch im Osten den Schulz. Kommt der Schulz.
Ja, mein Platz 4, der Fuß.
Bei mir auf Platz 4 meine Zeitungsausträgergeschichte. Ich habe mit 14 angefangen, Zeitungen auszutragen in Bremen-Nord, in Aum und Hammersbeck. Und damals gab es neben dem Krankenhaus in Bremen-Nord Sozialbauwohnungen, wirklich echte Baracken, richtig schlimm. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, deswegen kann ich auch darüber reden, glaube ich. Da ist, glaube ich, jetzt ein Altenheim, ein sehr schönes neues Altenheim. Und damals waren da eben mitten in diesem Wäldchen, in der Löhstraße waren so komische alte Sozialwohnungen, und es hat dort immer so bestialisch gestunken, wenn man da reingelaufen. Ich wusste immer schon, ich hatte den Geruch schon in der Nase, wenn ich die Häuser nur gesehen habe, obwohl der Geruch noch gar nicht physisch da war. Und es war so eine Mischung aus nicht weggeputzter Pisse, süßlichem Geruch. Da weißt du, Leute, die keine Gardinen haben, sondern schwere Decken ins Fenster hängen, um es dunkel zu machen. Und das Fenster dann aber nicht mehr öffnen, weil sonst die Decke rausfällt. Weißt du? Und die Decke, weil die Decke so ein bisschen aus dem Fenster raushängt, auch die Außenfeuchtigkeit aufsaugt und diese Außenfeuchtigkeit durch die Decke, die zum Teil aus dem Fenster hängt, in die Wohnung mit reingeht. Die Tapeten lösen sich so langsam. Das Ganze waren, ich glaube, 6 Parteienhäuser. Es wohnten immer nur alleinstehende Männer da drin, die was mit den Füßen hatten, wo so Rollatoren vor der Tür standen.
Hätte ich ja gut reingefasst.
Nein, die was mit den, weißt du, wo eine offene Stelle, die aber nicht wieder zugeht. Und da, wo so Rollatoren vor der Tür waren, wo Leute quasi so Aschenbecher mit Kabelbindern an ihren Rollator rangemacht haben. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und diesen Geruch werde ich niemals vergessen. Ich habe mich immer gefürchtet und geekelt gleichzeitig und bin dann immer, das war so eine Gegend, wo man durch den Mund nur geatmet hat, weißt du? Genauso wie in Bremen-Walle, wo es unter diesen alten Güterbahnhöfen so lange Eisenbahntunnel gibt. Ich weiß nicht, ob es das in Hamburg auch gibt. Es gab ja früher so viele, die Stadt dominierende Gleis-Güterbahnhöfe, und die wurden teilweise, damit die Stadt nicht zerrissen wurde, untertunnelt mit so ganz kleinen Fußgängertunneln, die so ganz, ganz lang und ganz klein sind, die teilweise auch so ein bisschen nach unten gehen, dass man das Ende gar nicht sieht, mit Birnen, die immer kaputt sind.
Also wo man so noch echt Schiss hatte als kleiner Junge.
Rape-Tunnel, genau. Und dieses Gefühl hatte ich auch an diesen Sozialwohnungen in Bremen-Nord, und diesen Geruch werde ich nie vergessen. Das ist auf Platz 4 bei mir.
Ich weiß genau, welcher Geruch das ist, auch wenn ich ihn jetzt nicht weiter definieren kann. Aber mein Platz 3 ist, da kann ich mal mit der Legendenbildung jetzt aufhören oder so. Jeder kennt das vielleicht, wenn er es sich gekauft hat. Das Pupspray, das damals, als wir den Heidepark-Einspieler hatten mit Joko und Klaas und wir sind gefahren, da gibt es ein Pupspray, das kann man kaufen. Und das ist das Widerlichste, was ich kenne, dieser Geruch. Das riecht nämlich nicht wie Pups, das riecht wie Kotze, Fuß und alter Popel und nochmal raufgeschissen zusammen.
Alter Popel.
Ja, so ein... Früher habe ich gedacht, dass Popel auch riechen können oder irgendwas in der Nase, als man als Kind immer so viel... Also es riecht einfach... Es ist ein widerlicher Geruch. Dieses Pupspray, damit kann man mich jagen. Ich finde es sowas von widerlich. Und es kommt sofort ein Wirkgefühl hoch. Und das war damals auch nicht gespielt, als Joko damals dieses Pupspray im Wagen und später Thomas Schmidt nochmal angemacht haben. Es ist ein unfassbarer Gestank. Ich hasse diesen Geruch. Widerlich. Das ist mein Platz 3.
Okay. Auf Platz 3 bei mir ist eigentlich ein ganz angenehmer Geruch, der aber auch, der hängt in den Klamotten, hängt in der Küche, wenn die Grünkohlsaison beginnt und Grünkohl im Haus gekocht wird und das Ding, dass der Topf schmort ja 8 Stunden oder sowas auf dem Herd, bei uns zu Hause war das früher zumindest so, und wenn du quasi von der Schule nach Hause kommst an so einem kalten Wintertag und du riechst, verdammt, Mutter hat Grünkohl gekocht und der steht schon seit heute Morgen um 10 auf dem Herd und das ganze Haus riecht danach und die Klamotten riechen irgendwann danach und du kriegst es auch gar nicht mehr raus, weil es halt auch 3 Tage gegessen wird. Das ist ein Geruch, den ich auch sehr mit Kindheit verbinde und den ich auch zu Hause selber gerne herstelle. Und das ist auch toll, weil sich das irgendwann gerade in der Familie vermischt mit dem, was dann am Ende dann nach dem Grünkohlessen unten wieder rauskommt, was ja auch einen relativ eindrucksvollen Geruch in so einem Familienhaushalt hinterlässt. Und diese Grünkohlgeruchsphase, diese 5-6 Tage, die das dauert, das finde ich immer, ist immer schön.
Ja, das ist aber ein schöner, genau, wir haben ja gar nicht gesagt, dass das schlimme Gerüche sein müssen. Ich erinnere mich aber natürlich an die krassen Gerüche. Mein nächster Geruch auch aus meiner Kindheit, der kalte Schweiß von meinem Opa in seiner Schiebermütze. Mein Opa hat so eine Helmut-Schmidt-Mütze aufgehabt, hat viel gearbeitet und hat dann immer geschwitzt und hat dann diese Mütze abgesetzt und mir die irgendwann mal spaßeshalber aufgesetzt. Und dieser Geruch von so Schweiß in so einer Mütze, die du seit 5 Jahren trägst, es kommt immer mehr Schweiß rein. Das kennt man auch vom Käppi von sich selber. Aber das nochmal beim alten Mann und dann setzt du das auf. Und das, dieser Geruch generell von meinem Opa, so durchgeschwitzt, der kommt nach Hause, sitzt da so und knuddelt mit dem kleinen Olli oder so. Und dann riechst du da so alten Schweiß. Puh, alter Männerschweiß, der nach harter Arbeit riecht, erkaltet ist, ein ganz, ganz nasty, finde ich auch, aber auch ein sehr prägender. Wahrscheinlich werden das meine Kinder später auch sagen, Geruch von meinem Vater damals, wenn der geschwitzt hat, obwohl ich arbeite ja nicht, das ist ja das Gute, also ich arbeite ja nicht, ich bin ja Medienmann, ich mache ja nichts, wo ich viel schwitzen muss.
Ich schwitze nie, gab es nicht sogar eine Band, die so hieß, Ich schwitze nie? Ich erinnere mich an irgendwas, was ich mal bei Bremen 4 gespielt habe. Ich gebe das mal kurz ein. Apropos, ich würde ganz kurz gerne die Rubrik unterbrechen, um einen Song von Seth MacFarlane auf die Fidi und Bumsi Playlist zu machen. Und zwar heißt der Song Two Sleepy People und ist von einem der zahlreichen Alben von Seth MacFarlane, der, wie gesagt, neben seiner Arbeit als Gag-Autor und Producer von Family Guy eben auch eine respektable, ich glaube sogar Grammy-gekrönte Musikkarriere nebenbei macht. Und der Song Two Sleepy People kommt auf die Feel and Bumsy Liste von Seth MacFarlane. Wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig mit dem Rest der großen 5 schönsten Gerüche. Genau.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Wir sind wieder zurück. Fest und Flauschig, gemischte Gefühle. Hallo, hallo. Wir sind immer noch dabei, so, die großen 5 zu definieren. Es geht um die großen 5 Gerüche, an die man sich erinnert. Da gibt's, glaube ich, noch einige Gerüche, die wir, weil wir das ja immer sehr spontan machen, die uns einfallen nach der Sendung. Nach der Sendung fallen mir immer die wirklichen großen 5 oft ein, beziehungsweise Sachen, die ich nicht reingepackt habe. Wir sind jetzt bei Platz 2 angelangt. Ich hatte, glaube ich, meinen gerade schon. Das war der erkaltete Schweiß meines Opas.
Meiner liegt hier direkt vor mir und das ist ein ganz spezieller Geruch. Und zwar ist es eine Mischung aus leicht feuchtem Holz, herrührend von einer alten, 100 Jahre alten Holztreppe, gemischt mit einem älteren Sisalteppich, in dem sich schon allerlei Sachen abgelagert haben von 15 Jahren Leben mit Kindern. Das ist ein Haus, in dem ich öfter früher war, und dieser Geruch ist so speziell, dass ich, also er ist, ich verbinde was total Positives damit. Es ist aber eher ein Geruch, den man wahrscheinlich als so eine leichte, eingewohnter Geruch in einem Haus, wo es viele durchlässige Materialien gibt, die den Geruch zwar aufnehmen, aber nicht so schnell wieder loslassen. Und auch mit Feuchtigkeit zu tun haben. Also ein altes Dach, wo es ein bisschen durchsippt in die Wand. Dann der Sisalteppich, wo mal was ausgelaufen ist, wo man drüber läuft, der teilweise ins Schlafzimmer mit reingeht. Und das ist ja eine Sache, die unterschätzt man. Im Schlafzimmer werden viele Gerüche produziert. Deswegen sollte man regelmäßig Gardinen waschen, wenn man im Schlafzimmer Gardinen hat oder mal einen Teppich auswechseln oder so. Dieser Muffgeruch, der kommt aus dem Schlafzimmer. Und so ein alter Sisal mit altem Holz, das ist mein Geruch Nummer 2. Kann ich schwer beschreiben, aber das ist, hat da, kommt
da. Ich glaube aber, ich kenne den Geruch. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, mein Geruch ist noch gar nicht so alt, meine Nummer 1. Ich sage jetzt einfach mal, weil das nun mal ein Geruch war, der sich wirklich nochmal eingeprägt hat, nachdem man ja auch im gewissen Alter alle Gerüche kennt. Es gibt noch ganz viele ekelhafte Gerüche. Man muss die ja nicht alle definieren, aber der Geruch, als ich in Nepal war und wir gedreht haben für Schulz in the Box und dann in einem Tempelbereich waren, wo dann halt Leichen verbrannt werden. Menschen, die sind da relativ unreligiös, das wird dann da, die werden eingewickelt, werden auf so eine Art Scheiterhaufen, das ist ein falsches Wort, aber werden so aufgebahrt, darunter wird so Holz gemacht und dann verbrennen die da innerhalb von, glaube ich, 4 oder 5 Stunden ist ein ganzer Mensch komplett verbrannt, dass nichts mehr über ist. Und da waren dann die armen Kinder, die da unter, das war in so einem getrockneten Flussbett, die sind rumgelaufen, haben dann noch Zahngold oder ähnlichen gesucht. War eine ziemlich intensive Erfahrung, muss man wirklich sagen. Und ich sag dir eins, der Geruch vom verbrannten Menschenfleisch, den ich da sehr intensiv, weil ich war neugierig, wollte nah ran, wollte mir das angucken, wollte mich damit konfrontieren, den werde ich nie vergessen. Weil das hat nichts zu tun mit dem saftigen Steak auf dem Grill oder ähnlichem. Das ist ein ganz eigener Geruch. Und ein Geruch, den ich gar nicht, den
Olli
kann ich
Schulz,
nicht beschreiben.
Verbrannter Mensch hat nichts mit dem saftigen Steak auf dem Grill zu tun. Vielen lieben Dank.
Außer für einen Kannibalen vielleicht, aber für mich jetzt nicht. Und das
liebe
war
Grüße.
Auf alle
Fälle. Armin Maivis, der berühmte Kannibale von Rotenburg.
Oh Gott, das
was
war
macht
damals,
der eigentlich?
Das war,
was macht der eigentlich?
Der ist im Knast, oder? Oder war der da freigesprochen?
Ich weiß es nicht.
Ist der nicht mittlerweile wieder raus? Habe ich keine Ahnung. Die Nummer war mir damals auch ein bisschen zu düster. Das war alles so, habe ich so nur eingelesen so ein bisschen. Wollte ich mich gar nicht weiter. Es ging, glaube ich, ums. Die haben gemeinsam das Geschlechtsteil gegessen und dann war für mich Ende.
Ja. Aber verbrannte Menschen, überhaupt tote Menschen, das habe ich früher auch von meinem Vater und von vielen Polizisten und Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten hört man das ja immer wieder. Ja. Diesen Geruch, den vergisst du nie. Wenn da so eine Oma irgendwie drei Monate im Monat in ihrer kleinen Wohnung bei laufendem Fernseher und dann du die Tür zum ersten Mal aufmachst, möglicherweise noch die Heizung an und dann so eine zerlaufene Oma da ist, das ist ja das Schlimme, das ist ja auch wirklich
die zerlaufene Oma.
Die werden, es wird ja irgendwann flüssig. Die werden ja irgendwann Leichen werden irgendwann auch flüssig und hängen dann teilweise mit den Stellen, wo sie da auf dem Sessel sitzen, verschmelzen sie dann und so. Also ich habe mit Marc Benecke mal, glaube ich, als er bei uns in der Sendung war, darüber länger gesprochen. Und das ist doch wirklich eindrucksvoll, was der sich dann auch antut, auch aus so einer Art makabrem medizinischem Interesse. Der kennt sich da auch mal ganz gut mit aus.
Das ist jetzt gerade, spricht gerade unsere tolle, ich habe sie vorhin als Medienmilf bezeichnet, zu Holner. Das ist aber positiv gemeint. Hört man dich jetzt auch bei uns auf der Sendung gerade? Zu, hört man dich?
Nein, leider aber nicht. Schade. Ich finde das ganz toll, als Medienmilf bezeichnet zu werden, kann ich mir vorstellen.
Weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben, seit wir diese Technik haben, dass ich zu Hause sende, du zu Hause und Sue nochmal an einem anderen Platz ist, an einem gesicherten Platz, sieht man sich ja gar nicht mehr. Und dann habe ich bin ich drauf gekommen, Medienmilf, ist das negativ oder ist das positiv in deinen Ohren?
Negativ ist eigentlich negativ. Sexuell so, konnotiert, würde ich sagen. Ich habe es kürzlich auch versucht, Mütter mal mit versuchen, da irgendwas was Schmeichelhaftes dem Wort MILF abzugewinnen, sorgte eher für böse Blicke. Also das kommt nicht gut an. MILF, es ist doch direkt Mother, I'd like to fuck. Also ehrlich gesagt, darum. Es
ja, stimmt.
Ist aber auch,
also daran, bei mir ist es so, dass ich den Ausdruck MILF gar nicht mit Mothers, I like to fuck verbinde, weil MILF hat sich irgendwie so eingeschlichen als Wort. Klingt
wie
Milch, so
ähnlich
wie Milch, genau. Erstmal klingt wie Milch.
Vollmilch und ist oder Magermilch,
Magermilch.
Eine Magermilch und eine Vollmilch.
Ja, und eine fettarme Milch.
Und eine Haarmilch.
Na gut, die Milch, die
also, ach so, der kann
2017,
der 2017 aus der Haft entlassen, ja. Oh, ich glaube, die Milch ist sauer.
Die Milch ist sauer geworden im Kühlschrank. Nein, Sue, entschuldige bitte, ich werde mir was Schöneres ausdenken für dich.
Ja, da, mal gucken, wie du aus der Nummer wieder rauskommst.
Auf irgendwann bist du eine Gilf, Sue. Wenn wir diese Sendung 20 Jahre machen, bist du eine Mediengilf. Aber das sind Zukunftsvisionen. Dein Platz 1, Jan, der stärksten Gerüche.
Ja, es ist ein Geruch, den ich auch mit zu Hause verbinde. Es wurde viel gefeiert bei uns, eine Feierfamilie, es gab viele Geburtstage, große Familie und am nächsten Morgen in den 80er, Anfang der 90er Jahre, dieser Geruch von kaltem Bier und es wurde am Abend vorher geraucht, der in der Wohnung hängt. Bei geöffnetem Fenster, über Nacht geöffnetem Fenster, damit das rauszieht, was natürlich Quatsch ist, es hängt natürlich drin, es ist wahnsinnig kalt, riecht leicht nach Rauch und die Bierreste sind noch nicht weggeräumt. Und das wurde dann später, als ich jugendlich war und mal bei einer selbstorganisierten Feierlichkeit auch Bier getrunken wurde, wurde dieser Geruch direkt übernommen in die nächste Generation weitergegeben. Und noch heute muss ich mich an, wenn ich mal irgendwie eine meiner legendären gigantischen Partys veranstalte, für die ich über die Stadtgrenzen Kölns hinaus bekannt bin, Dann riecht es immer noch am nächsten Morgen genauso und da muss ich immer dran denken, Zigaretten und Bierreste, vielleicht ein paar Weinreste in der kalten Wohnung, das ist immer noch ist
schlimm. Ja, das ist ein mieses, das kenne ich auch. Die Eltern haben eine Party gefeiert im Partykeller. Bei uns gab es damals einen Partykeller. Ja, mein Vater hat sogar selber den Tresen gebaut, das weiß ich noch. So einen Tresen. Ich glaube, dann war das aber auch, irgendwie ist ein Partykeller auch was Depressives. Keine Ahnung. Ja, da gehst du in deiner Wohnung nach unten und feierst da dann noch lieber in die Knie, oder? Und dann hast du auch nichts mit dem Aufräumen und so. Partykeller ist schon, war damals halt angesagt. Entweder das ist ein Partykeller oder eine Eisenbahn im Keller. Oder ja, andere hatten auch andere Sachen. Ja,
ein Partykeller ist glaube ich, deswegen deprimierend, weil der eigentlich die meiste Zeit des Jahres leer steht und man das anfängt, das Bügelbrett da reinzustellen oder irgendwelche alten Kartons mit irgendwelchen Erinnerungen und die muss man dann mühselig rausräumen alle 4 Jahre, wenn man eine echte Party da stattfindet. Oder halt, man ist wirklich so ein Partymensch, der jedes Wochenende Leute einlädt. Das gibt's natürlich auch, aber ich kenne Partykeller eigentlich nur als traurige, holzvertäfelte, dunkle, muffige Kneipensimulationen. Für Leute, die so asozial sind, dass sie nicht mal in Kneipen gehen.
Wurde auch gar nicht so oft genutzt, glaube ich. Und ich glaube, irgendwann war das noch ein Abstellraum. Das ist dann bei den meisten Partykeller so, dass sie dann irgendwann, glaube ich, umfunktioniert werden. Ja, hast du deinen Platz 1? Ja, das war dein Platz 1. Genau. Ja. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Das waren mal wieder unsere großen Beliebten.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Yeah. Jo. Ja, damit haben wir, glaube ich, auch eigentlich unser Soll für diese Woche.
Ne? Deutschlands enthusiastischer Radiomoderator. Damit haben wir wohl unser Soll für diese Woche erfüllt. Zurück aus dem Witzeberg wäre ich. Jetzt komme ich wieder nach Hause, Füße hochlegen und mir von der Frau schön die Füße massieren lassen und die Eier rasieren.
Was? Aber ist doch gar nicht, ist doch aus dem, was hast du gesagt, Witzebergwerk?
Aus dem Witzebergwerk, genau.
Ja, finde ich ganz gut.
Ja, ich jetzt muss, ist Ostern. Ich muss noch kurz darauf hinweisen am Ende, dass wir den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, auch wenn das die Leute nervt, bitte nicht aus den Augen lassen sollten, hat diese Woche ausführlicher den Schokoladenkuchen beschreiben können, den er gegessen hat, als er den Befehl gegeben hat, Syrien beziehungsweise den Irak oder wie heißt das Land nochmal, was ich bombardiert habe mit 59 Bomben. Konnte er den Schokoladenkuchen besser beschreiben, als das, was er da eigentlich getan hat. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe und hört auf unsere Worte. Wir haben es im Januar schon gesagt. Er ist einfach ein absoluter Vollidiot. Ein absoluter
Das Schlimme ist, aber weißt du, so viele berühmte Leute positionieren sich gegen Trump. Und das ist auch richtig so. Louis C.K. hat auch neulich im Interview, was ich gesehen habe, was Krasses gesagt über Trump, dass es einfach ein Lügner ist. Wahnsinn, der lügt einfach die ganze Zeit. Und das gab es noch nie in der Geschichte, glaube ich, dass ein Politiker von seinem eigenen Volk oder so, dass die Leute sich so abwenden. Und ich glaube, was das große Problem ist, dass man generell den Respekt dadurch vielleicht vor Politikern immer mehr verliert. Und dass er dadurch auch einfach der Politik sehr, sehr schadet, weil man sieht, wie krass auf einmal, wie respektlos eigentlich das klingt, wenn man so über seinen Präsidenten redet. Andererseits ist es sehr gerechtfertigt. Aber dass dadurch irgendwie immer mehr auch vielleicht der Bock für Leute verloren geht, zu sagen, ich gehe in die Politik, dass man, oder natürlich Leute sich jetzt eigentlich berufen fühlen, das viel besser zu machen. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, für das Verhältnis zwischen Volk und Politiker, sage ich jetzt einfach mal, nicht förderlich, wenn man so einen Vollidiot in der Macht hat, der die ganze Zeit einfach nur, sage ich mal, kritisiert wird, zu Recht natürlich, aber es ist kein gutes Klima.
Und mit diesem kleinen politischen Statement zum Schluss verabschieden wir uns jetzt ins Osterwochenende. Feiern Sie noch ein schönes Osterfest morgen am Ostermontag, beziehungsweise heute am Ostermontag. Und morgen geht die Arbeit wieder los. Morgen ist Dienstag oder übermorgen ist Dienstag und dann müssen wir wieder mal lochen. Ich bin dann in Amerika. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann werde ich mich aus Amerika melden. Ich fliege nach Los Angeles, um dort eine Hollywood-Karriere zu starten.
Oh, Jan,
möchte jetzt nach Hollywood.
Du gehst mir immer mehr flöten, weißt du? Ich habe einmal, das war das erste Mal, seit wir auch die Sendung machen, dass du mal was von mir jetzt gesehen hast mit dem Sing-Film, auch nur, weil deine Kinder den sehen wollten. Und du gehst mir immer mehr flöten. Ich sehe dich da jetzt schon bald da drüben. Und dann ist es in der Biografie über dich, da habe ich mit diesem kleinen Liedermacher Olli Schulz damals was gemacht. Ein einfacher Typ. So wie Gottschalk über Mike Krüger in seiner Biografie redet.
Ich wünsche dir ein schönes Leben und scheiß auf Freunde bleiben. Frei nach Revolver.
Scheiße, Freunde. Aber wenn ich finanzielle Sorgen habe, kann ich mich dann nochmal melden? Und
jederzeit meine Telefonnummer über das Management, über meinen Anwalt. Der würde dich dann direkt verbinden. Zwinker, zwinker.
Na gut, Olli, dann, nee, komm, nee, alles wird gut, komm, ganz ehrlich, du weißt ja, ich mache einen kleinen Spaß, ich mache einen kleinen Spaß.
Aber wir haben Deal, wenn der eine zieht den anderen mit.
Egal, ob nach oben oder nach unten, dann gerne.
Dann bleiben wir also immer nur Mittelmaß, weil der eine immer unten ist.
Sind wir nicht mit diesem Motto auch angetreten? Wir bleiben genau mittelmäßig, wir sind mittelmäßig und wir werden immer mittelmäßig sein. Und damit sind wir für viele Leute schon ein kleines bisschen zu gut da draußen.
Und wir verabschieden uns. Frohe Schöne dann. Tage noch. Bis nächstes Mal. Ciao.